einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de.
Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Freunde des Laufsports. Jan Fitschen hier mit Laufen ist einfach und einer Folge Runners Nerd Talk. Nicht nur für die ganz nerdigen Leute heute, sondern eigentlich auch für alle, die da einfach voll Bock drauf haben, ja. Einmal im Trainingslager ist es, aber ganz speziell ist es diesmal einmal in der Region Seefeld. Denn, ihr Lieben, ja, ich bin tatsächlich hier in Österreich unterwegs, in den österreichischen Bergen. Richtig, richtig genial. Ich war, wenn ihr schon länger meinen Podcast lauscht, ja schon häufiger hier mal unterwegs. Und zwar bisher immer im Winter. Schon vor einem Jahr das erste Mal, ne, beziehungsweise das war auch nicht das erste Mal, aber das erste Mal in so einem Rahmen wie jetzt, nämlich auf quasi einer Pressereise, ja, total wild. Ich habe auch nie gedacht, dass ich sowas mal machen würde, aber mega, mega lustig. In Folge 77 und 78 habe ich euch damals schon die Top 4 Skilanglaufregionen Österreichs vorgestellt. Ja, Region Seefeld, Region Aachensee, dann Saalfelden-Leogang und die Region Ramsau und Stadtmegna am Dachstein. Und das hat damals so gut geklappt im letzten Jahr, dass die dann irgendwann danach meinten, ach Jan, hat uns gut gefallen, super cool, witzige Geschichten auf Instagram, Podcast dazu, großartig, das machen wir nochmal. Und deswegen war ich dieses Jahr im Frühjahr dann wieder hier in diesen vier Regionen unterwegs, hatte da noch Begleitung von der Judith, einer Extremläuferin, Ultraläuferin, aber einfach, ja, keine Hochleistungssportlerin. Und vor allem hat die Judith, bevor sie mit mir hierher gefahren ist, noch nie auf Skilanglaufskiern gestanden. Und was da alles passiert ist, mit wem wir alles gesprochen haben, ganz viele Gäste aus dem Sport, aber auch einfach ein paar Locals, die den Blick der hier Einheimischen auf den Sport uns dann geschildert haben. Das alles, was da passiert ist, könnt ihr in den Folgen 122, 123 und 124 dieses Podcasts, ja, euch reinziehen. Und ich habe damals schon gedacht, Mann, das ist hier so cool, das ist so genial. Und na klar, ich liebe wirklich diesen Wintersport, Skilanglaufen, finde ich genial, Schneeschuhwandern, Winterwandern, richtig cool. Alpin ist nicht so ganz mein Ding, auch ganz schön, kann ich aber nicht so gut. Und da sehe ich auch den Trainingseffekt für meine Lauferei nicht so sehr. Deswegen eben habe ich mich so ein bisschen auf die anderen Sportarten da fixiert. Und ich habe damals immer schon gedacht, ey, hier nochmal im Sommer vorbeischauen, Trailrunning, Mountainbiking, vielleicht auch einfach mal wandern. Ja, das Ganze hier nochmal wirklich mit den blühenden Wiesen hier zu sehen, das wäre doch mal was. Und dann habe ich im Winter immer schon so ein bisschen hier mit meinen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern so ein bisschen geschnackt und so ein bisschen, so vorgefühlt, liebe Leute, möchtet ihr mich vielleicht nicht nochmal im Sommer einladen? Und tata, ja, Jan hat's wieder geschafft. Ich bin wieder hier, ich bin wieder eingeladen worden auf diesmal eben eine Sommerpressereise. Wieder Region Seefeld, Region Aachensee, Saalfelden-Leogang und eben Ramsau und Schladming am Dachstein. Richtig genial. Und jetzt habe ich die ersten zwei Tage hier in Seefeld schon fast hinter mir. Und es war einfach genial, ja. Ich habe so viel wieder erleben dürfen, von dem ich heute euch noch ganz, ganz viel erzählen will. Eigentlich war so der Hintergrund, das ganze Ding hier mit dem Zugspitz Ultra Trail zu verbinden. Ja, da ist ja bei den meisten Strecken, die da angeboten werden, das war eins der größten Trailrunning-Events bei uns, Trail- und Berglauf-Events. Eigentlich starten die meisten Strecken in Garmisch, also in Deutschland. Aber eine 70-Kilometer-Runde zum Beispiel, die startet direkt hier, ne? Kann ich quasi von meinem Hotelzimmerfenster aus sehen. Na, ich sitze hier im Bio-Hotel Leutascher Hof, sensationell, also richtig tolles Essen und eben wirklich alles Bio. Und der Blick auf die Berge, genial. Und wie gesagt, den Startpunkt vom Leutasch Trail, 70 Kilometer und ich weiß nicht, ich glaube 3000 Höhenmeter oder sowas, den kann ich von hier aus sehen. Und ich wollte da eigentlich mitlaufen, aber, und ich glaube, da habe ich in vergangenen Podcast-Folgen auch schon so ein bisschen rumgeheult, ja, manchmal passieren mir ja so Fehler, die man vor allem auf mangelnde Erfahrung zurückführen kann. Ja? Im April, wunderbar, Anfang April, habe ich ganz viel erzählt, mit angegeben, tollen Halbmarathon gelaufen, dann vier Wochen eine Erkältung nach der anderen, dann volle Möhre aus der kalten Hose quasi, beim Mettmaler Bachlauf richtig durchgestartet und seitdem Wadenprobleme. Richtig doof, ja, wir haben jetzt Mitte Juni und ich habe in den gesamten sechs Wochen, glaube ich, jetzt in den vergangenen so 30 bis 40 Trainingskilometer nur gemacht. Ab und zu mal Fahrrad fahren, ab und zu mal schwimmen, aber nicht wirklich das Training für einen 70 Kilometer Traillauf. Deswegen mache ich hier die ein oder eine andere kleine Laufrunde, schöne Wanderung, aber keinen Wettkampf beim Zugspitz Ultra Trail. Stattdessen bin ich da unter anderem auch für Lettlenser jetzt gleich unterwegs auf der Marathon Expo, feuer morgen ganz viel an und schau mir einfach die Strecken dann halt ja auf eine andere Art und Weise an. Seefeld, liebe Leute, hier bin ich gerade heute, Seefeld in Tirol, Tirols Hochplateau. Leutasch ist quasi so einer von den Orten oder so eine Ortsgemeinschaft, die so mit dazugehört. Da war ich, habe ich in den Ski-Podcasts schon erzählt, war ich schon vor, ich glaube, 15 Jahren oder sowas zum Skilanglauftraining damals mit dem TV Wattenscheid unterwegs. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. War eine echt tolle Erfahrung. Wie gesagt, wer da zu mehr hören möchte, hört euch unbedingt noch die anderen Podcast-Folgen gerne an. Heute soll es nämlich nicht primär natürlich um Wintersport gehen, sondern um alles, was man hier in den Regionen so im Sommer machen kann. Und das Tolle bei so einer Pressereise ist ja, dass ja ganz viel für einen organisiert wird. Das heißt, die kennen mich jetzt mittlerweile schon so ein bisschen. Die wissen, okay, wenn Jan da ist, dann muss einfach hier Action sein. Der will ganz, ganz viel sehen. Der will ganz, ganz viel erleben. Und ja, die können mich auch so ganz gut einschätzen. Die wissen auch schon, wen sie mir für welche sportliche Aktivität hier empfehlen können und wer dann mit mir hier durch die Berge zieht. Und deswegen war gestern schon so die erste Aktion richtig witzig. Da war ich mit der Lisa hier vom Tourismusbüro unterwegs. Und ja, also bis Dienstag war die Wade echt noch zäh. Dann hat mein Physio Moritz Scholl, auch mit dem habe ich hier schon eine Podcast-Folge mal gemacht, nochmal dran. Und tatsächlich, ja, Mittwoch alles easy, gestern alles easy. Und das war auch gut so, denn die Lisa hat mich gestern einfach mal schön auf eine Wanderung mitgenommen. Waren insgesamt, glaube ich, 22 Kilometer, 1500 Höhenmeter und richtige Kraxelei dabei. Landschaftlich genial, aber den Berg, den wir hochgewandert sind, den kann ich halt von meinem Hotelzimmerfenster aus sehen. Und vielleicht kennt ihr das. Wenn man sich so einen Berg von unten anguckt, dann denkt man, um Gottes Willen, ist das hoch. Da ist irgendwie keine Chance, da jetzt irgendwie hochzukraxeln. So wie das halt ist mit großen Herausforderungen. Aber dann eben ganz, ganz wunderschöne Runde einmal da eben durch das Seitental erst hoch und dann über die Rückseite des Berges dann da aufgestiegen. Zwischendurch haben wir noch Gämsen gesehen, Schneehühner sind da aufgeflogen. Also traumhaft, richtig, richtig klasse. Und das Allerbeste für mich natürlich, klar, die Wade hat gehalten. Boah, ich bin so erleichtert, ich bin so happy. Das ist irgendwie natürlich alles nicht mehr so stressig wie früher, ja, dass man sich so von so körperlichen Wehwehchen irgendwie so abhängig macht. Ne? Im Leistungssport ist das ja schon sehr extrem. Aber auch hier, ich hatte mich wirklich, wirklich gefreut, eben auch auf diesen 70er Traillauf, ne? Ein richtig geiles Abenteuer nochmal. Und war dann schon sehr enttäuscht, als ich dann mir eingestehen musste, das wird nichts. Und dann hatte ich natürlich noch mehr Bedenken, dass jetzt bei diesen anderen Sachen das auch eher schwierig wird. Aber spätestens nach dem Teil gestern bin ich einfach mega begeistert. Und das hat gut geklappt, hat wirklich gut geklappt. Aber tatsächlich, ja, Jan Fitschen, der große Supersportler, wandern. Und ich habe heute Muskelkater. Ich habe richtig schön, also nicht unangenehm oder so, aber richtig schön so dieses, kennt ihr bestimmt, ja, einen leichten Muskelkater, der einen doch daran erinnert, okay, du hast was gemacht. Und vor allem hast du was gemacht, was du vielleicht nicht ständig machst. Ne, weil jetzt hier, wenn die Wade hält, 10 Kilometer joggen, 15 Kilometer joggen, 20 Kilometer, kein Thema. Aber diese 1.500 Höhenmeter, die haben schon ein Stück weit reingeknallt. Aber wie gesagt, richtig, richtig cooles Ding, richtig toll. Auf dem Rückweg haben wir nochmal an der Hütte Halt gemacht. Ne, und da habe ich mit dem Seppi von der Bergrettung gesprochen. Super geiler Typ, ja, ich durfte sogar mit dem Bulli von dem, nehme ich jetzt mal vorweg, wollte ich eigentlich nicht machen, ja, mit dem Bulli der Bergrettung da kurz rumfahren und wir haben eben da auch gequatscht und getan und gemacht. Der kommt auch gleich nochmal hier zu Wort. Ich werde heute zwei, ja, Gesprächspartner hier in den Podcast mit einbinden. Das ist hier das kleine Intro, damit ihr so ungefähr überblickt, was der hier überhaupt macht, der Jan. Und dann kommen eben meine beiden Gäste zu Wort. Der Seppi, ne, wie gesagt, Bergrettung, mega spannend, was der so zu erzählen hatte, fand ich richtig, richtig cool. Natürlich auch selber Sportler, klar, aber vor allem eben auch dieser Blick auf das. Ja, auf was sollte man denn achten aus seiner Sicht, wenn du jetzt hier mit dem Mountainbike unterwegs bist oder eben wandern gehst oder eben einen Trailrun mal ausprobierst. Und ja, Ladies first, anfangen tun wir aber hier mit der Annika. Annika, ja, mit der war ich jetzt heute Morgen tatsächlich vor anderthalb Stunden unterwegs, hat mir hier eine ganz, ganz tolle Runde durch die Geisterklamm gezeigt. Die wohnt tatsächlich hier in der Nähe und das war dann eben auch wieder organisiert hier übers Tourismusbüro. Hey, pass mal auf, die Annika, die hast du doch sogar beim Langlauffahren letztes Jahr da getroffen, ne? Mit der kannst du doch super quatschen. Die kennt sich aus, die weiß wirklich über allen Sport, den du hier in der Region gut machen kannst, Bescheid, weil sie es selber macht. Und genau so ist es, ja, gelaufen. Erst Sport, erst ein bisschen hier auch noch Filmchen machen für Instagram. Natürlich gehört auch immer dazu, aber vor allem eben so ein Vorgespräch für einen Podcast direkt beim Dauerlauf in der wunderschönen Landschaft hier zu machen. Das ist schon wirklich ein absolutes Privileg. Ja, und an der Stelle möchte ich dann gar nicht viel mehr hier vom Intro machen. Großartige Tour, großartige Gäste und der erste Gast, der jetzt hier euch nochmal ein paar Tipps geben kann für Sport in den Bergen und besonders hier in der Region Seefeld, das ist die Annika. Und jetzt, liebe Leute, jetzt sind wir in Leutasch, in der Leutasch, ja, Region Seefeld. Ich habe gerade hier einen Dauerlauf hinter mir. Der war so genial, der war so schön, landschaftlich sensationell. Und ich hatte auch eine ganz, ganz wunderbare Begleitung dabei. Und die darf euch heute hier jetzt nochmal einiges erzählen über die ganze Vielfalt des Sports. Ganz besonders hier natürlich in der Region. Hallo, Annika Seefeld.
Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Ja,
danke dir. Und jetzt muss ich gleich erst vielleicht direkt als erstes aufklären, ja? Jetzt habe ich hier gesagt, okay, wir sind in der Region Seefeld unterwegs und habe dich dann als Annika Seefeld begrüßt. Nein, ich habe mich nicht vertan. Du heißt wirklich so, ja?
Ich heiße tatsächlich so, ja. Ich bin keine Nachfahrin vom Gründer von Seefeld. Nee. Okay. Das ist tatsächlich ein ganz lustiger Zufall.
Ja, aber das war auch nicht so, dass du immer schon irgendwie gesagt hast, weil bei dem Nachnamen, wo liegt denn Seefeld eigentlich noch und da möchte ich irgendwie mal wohnen oder so?
Tatsächlich gab's es schon. Allerdings in dem Seefeld in der Nähe von München, da gibt's nämlich auch die Seefelder Straße. Und da habe ich immer gesagt, eigentlich sollte ich genau da hinziehen. Annika Seefeld in der Seefelder Straße. In Seefeld.
Okay. Ja. Jetzt ist Seefeld in Tirol geworden, finde ich auch sehr, sehr cool.
Ja.
Und wie gesagt, also gerade von den sportlichen Möglichkeiten ist das ja hier absolut genial. Magst du mal ein bisschen Hintergrund zu dir erzählen erstmal? Wie alt bist du? Was machst du beruflich? Und wie hat es dich dann vor allem eben jetzt auch letztendlich doch hierher verschlagen?
Ja, also ich bin 26 Jahre alt, studiere aktuell in Innsbruck im zweiten Semester Sportwissenschaften. Ich war davor schon 7 Jahre bei der Bundeswehr, bin nach dem Abitur quasi direkt als Sportsoldatin dort eingestiegen in der Sportfördergruppe in München, habe dort militärischen Fünfkampf gemacht, eine sehr unbekannte Sportart, aber super vielseitig.
Ja, erzähl mal gerne, was ist das? Wir reden hier über Läufer-Nerds, die wissen das wahrscheinlich nicht alle, was das ist.
Nee, also militärischer Fünfkampf, da denken viele erstmal natürlich an den modernen Fünfkampf. Ist aber ein anderer Sport. Der militärische Fünfkampf gliedert sich einmal auch in das Schießen, allerdings mit einem Großkalibergewehr auf 300 Meter liegend, einmal 10 Minuten im Präzisionsfeuer, also Präzisionsschießen. Da hat man quasi 10 Schuss, die man in 10 Minuten abgeben muss.
Okay, also man kann sich konzentrieren und muss nicht irgendwie wie beim Biathlon ganz schnell und hektisch und bam, bam, bam.
Genau,
und,
hat man ein bisschen Zeit. Und anschließend noch das Schnellfeuer, da muss man dann innerhalb von einer Minute 10 Schüsse abgeben, also recht zügig. Das war die erste Disziplin. Die zweite Disziplin ist das Hindernislaufen auf einer speziellen französischen Hindernisbahn, hat insgesamt für die Männer 20 Hindernisse, für die Frauen 16. Die Hindernisbahn selbst ist 500 Meter lang. Da muss man unter anderem klettern, springen, balancieren auf einem Balken, eine 2-Meter-Wand überklettern und ja, das eben so schnell wie möglich.
Okay, also das hat dann auch nichts, ne, um das nochmal so klarzustellen, hat nichts mit Hindernislauf, wie wir es aus dem Stadion kennen, zu tun, ne, mit irgendwie einen Balken und alles schön genormt und ein kleiner Wassergraben, sondern das ist eher so, wie man es aus den, ne, die US Marines, die sind knallhart, sowas. Okay, sowas hast du gemacht, ja, schön, ja.
Genau, das war die zweite Disziplin. Die dritte Disziplin ist das Hindernisschwimmen. 50 Meter über, jetzt muss ich zählen, wie viele Hindernisse waren es? 1, 2, 3, 4, 5 Hindernisse, glaube ich, wo man unter anderem tauchen muss. Man muss einen Tisch überklettern, quasi aus der Wasserlage, über den Tisch drüber, dann wieder weiter. 50 Meter, quasi unsere Sprintdisziplin. Die vierte Disziplin ist das Handgranatenwerfen mit Metallwurfkörpern. Also die waren natürlich nicht mehr scharf. Ja. Da musste man verschiedene Wurfkreise treffen und dann auch dreimal noch auf Weite werfen. Und die vierte Disziplin war dann der Geländelauf, also der Crosslauf, was mir ja persönlich auch am meisten gelegen hat. Ich komme ja auch von der Leichtathletik ursprünglich. Und genau, in jeder Disziplin hat man Punkte gesammelt und wer dann im Endeffekt am meisten Punkte hatte, der war dann vorne mit dabei. Okay. Genau. So viel zum militärischen Fünfkampf. Das habe ich 4 Jahre lang gemacht in München, bin dann aber, oder habe mich dann zur Trainerin ausbilden lassen. Die Bundeswehr hatte dann ein Pilotprojekt mit Spitzensportlern, die aufhören mit ihrer Karriere, aber weiterhin bei der Bundeswehr bleiben möchten. Genau, das nennt sich Trainersport KLF. KLF steht für körperliche Leistungsfähigkeit. Und über den Posten bin ich dann nach Mittenwald gekommen, hier ins Gebirgsjägerbataillon 233.
Also für alle, die sich nicht so richtig auskennen, von hier aus nach Mittenwald, wir waren gerade schon fast da, ne?
Ja, kann man genau, also zu Fuß wir haben schon joggen. Gesehen. Ja. Ja. Ist wirklich ein Katzensprung.
Und das ist dann übrigens Deutschland noch, ne? So.
Ja, genau. Ja, hatte dann wirklich das Privileg, in Mittenwald meinen Dienst zu tun, in dem Urlaubsörtchen, ja, schlechthin. Und fand ich auch super, super schön. Es war wirklich eine coole Zeit. Hab dann aber nach 3 Jahren gesagt, also hatte dann eben 7 Jahre Dienstzeit bei der Bundeswehr, ich möchte jetzt auch noch was anderes machen. Ich habe ja mein Abitur in der Tasche, ich könnte ja auch studieren. Und ja, bin dann eben den Weg gegangen. Den einen Studenten und ja. Bin jetzt mit 26, ja, im zweiten Semester eine der älteren Studentinnen, aber ja, ich meine, wir Sportler, wir sind ja alle jung ja, geblieben.
Auch wenn ich jetzt das in Gefahr laufe, wieder irgendwie als Macho-Arsch zu gelten oder sowas, aber als Mädel bei der Bundeswehr und sich dann da so lange zu verpflichten, ist schon auch speziell wahrscheinlich nach wie vor, oder?
Ja, also es ist natürlich nicht mehr so wie damals, hier vor 30 Jahren, als ich bei der Bundeswehr war.
Genau.
Ja, so fangen ja dann immer die Geschichten an, ja. Die typischen. Nee, mittlerweile ist es wirklich super entspannt. Also klar, es gibt immer noch so ein bisschen die Kerle, die dann so denken, ja hier, das Mädel, gerade wenn du dann so die Läuferstatur hast, was willst du hier eigentlich? Und hier ist mal mehr Mädchen und kannst auch einen Rucksack tragen. Und wenn du dann aber mit dem vollbeladenen Rucksack vor denen oben am Berg ankommst, dann sind da alle ganz still auf einmal.
Ja, das glaube ich.
Also wenn man sich dann schon so ein bisschen präsentiert dementsprechend, dann hat man da auch ganz schnell seinen Respekt eingefahren.
Ja. Und bist du da auch gelandet, einfach weil du gesagt hast, hey, pass mal auf, das ist jobtechnisch spannend, aber ich möchte vor allem eben auch in diesem militärischen Fünfkampf mich da richtig austoben. Hast du das vorher schon gemacht oder kam das erst, als du dich da verpflichtet hattest? Wie war da so die Entscheidung? Also Abitur gemacht, ne? Und dann stehst du da und sagst, okay, ne? Bundeswehr, ja klar, Sportförderkompanie, ne, gibt's ja für ganz, ganz viele, aber du hast erzählt, du hast Leichtathletik gemacht. Mhm. Ich nehme nicht an, dass du gut genug warst in der Leichtathletik, um da in die Sportschule zu kommen.
Ne? Nein, also das Problem
war... Aber mir hätte es damals nicht gereicht, Leute, ne? Deswegen sage ich mal, darf ich das mal so ganz
genau, du weißt, dass, wie schwer es ist, da reinzukommen. Ja, ich war tatsächlich, als ich mein Abitur gemacht habe, eigentlich auf meinem Höhepunkt der Berglaufkarriere. Ich habe ja damals auch schon Berglaufen gemacht. Ich bin mit 17 von der Leichtathletik zum Berglaufen quasi in der Oberstufe, war dort damals auch mit dem Juniorenteam bei Weltmeisterschaften. Wir sind dann sogar Weltmeister geworden im Berglaufen und Europameister und auch im Einzel war ich sehr gut. Allerdings hätte es, wie du ja auch schon gesagt hast, nicht gereicht, weil ja die Leichtathletik doch sehr strenge Vorgaben hat in Kooperation mit der Sportfördergruppe und so. Ich wusste aber eben von diesen Sportfördergruppen durch die Mocki, Sabrina Mockenhaupt, ist ja auch ganz lang bei der Bundeswehr gewesen, und hatte mich dann halt trotzdem mal über die Sportfördergruppen informiert und kam dann eben auf die Militärsportarten. Einmal der maritime Fünfkampf in Eckernförde und dann eben der militärische Fünfkampf in München. Und mir war klar, dass ich nach meinem Abitur nicht direkt studieren möchte, weil ich bin eigentlich eher der Praktiker als der Theoretiker. Und dann kam mir das gerade recht, dass ich vielleicht auch so mein Geld verdienen kann mit dem Sport. Hab mich dann dort beworben. Die hatten mich in München vor Ort dann eine Woche lang getestet. Auf Herz und Nieren quasi. Und ja, ist für mich positiv verlaufen. Und nach meinem Abitur habe ich direkt angefangen. Ich war noch nicht mal aus der Schule entlassen, da war ich schon in München und habe quasi gesportelt oder gearbeitet.
Okay, Wahnsinn. Genau. Und du bist dann auch direkt in dieser Sportförderkompanie dann gelandet tatsächlich?
Genau, daran? Ich war direkt dann in der Sportfördergruppe, Wahnsinn. Nicht in der Leichtathletik, aber im militärischen Fünfkampf. Ja. Neues Abenteuer.
Ja. Und das heißt, wie sah das in der Praxis dann aus? Dann musst du wahrscheinlich irgendwie auch damals 2 Monate oder sowas Grundwehrdienst erstmal gemacht haben oder diese Grundausbildung,
genau,
wie sich das nennt?
Wie viele Wochen waren das damals? Grundausbildung ist für die Sportler im Allgemeinen sehr verkürzt. Damals bei mir waren es 6 Wochen. Mhm. Ich habe die Grundausbildung aber auch erst ein bisschen zeitlich versetzt gemacht. Also ich bin im Juli eingestiegen und habe die Grundausbildung im November gemacht.
Ja, spitzmäßig.
Genau, die war in Hannover bei den Feldjägern, ist die, glaube ich, auch nach wie vor immer noch. Und ja, habe dann quasi 6 Wochen lang mal das Militär ein bisschen besser kennengelernt. Ja. Aber für die Sportler ist das wirklich total vereinfacht, sage ich jetzt mal. Wir haben jetzt natürlich nicht den typischen Militärdienst, den ich ja hier in Mittenwald kennengelernt habe, weil ich war eben Trainerin in der Grundausbildung, in der normalen. Nee, wir haben auch trotzdem noch viel Zeit zum Trainieren gehabt, weil die Sportler müssen natürlich auch ihren Leistungsstand halten während dieser militärischen Ausbildungszeit. Aber es war sehr spannend. Also es war, also mir hat es wirklich getaugt, mir hat es Spaß gemacht, die Ausbildung im Feldanzug mal neue Eindrücke zu sammeln. Wir haben dann auch P8-Ausbildung gehabt, also an der Pistole und G36. Ja. Und war schon sehr interessant.
Ja, und klasse stelle ich mir das ja auch vor, gerade bei diesen ersten Wochen dann, dass man ja wirklich mit den Sportlern aus den Sportförderkompanien, aber die verschiedenen Sportarten und Disziplinen dann auch so zusammen hat. Ne? Das heißt, natürlich liegt dann auch mal so ein Kugelstoßer neben dir da wahrscheinlich irgendwie am Schießstand. Ne? Oder irgendwer aus einer, keine Ahnung, ein Schwimmer oder sowas, mit dem man sonst ja auch nicht irgendwie tagtäglich zu tun hat. Das war bestimmt auch witzig, oder?
Ja, da war wirklich alles dabei. Also wir hatten viele Schützen dabei, wir hatten Judoka dabei, wir hatten Ringer dabei, wir hatten Hockeyspieler dabei, Rugbyspieler. Also es war wirklich, wir waren ein kunterbunter Haufen.
Ja. Und dann hast du, nachdem du diese 6 Wochen dann durchgezogen hast, dann bist du im Prinzip komplett freigestellt, konntest dann also trainieren, so viel du wolltest und musstest sonst überhaupt nicht mehr in der Kaserne sein? Oder wie war das so vom Verhältnis?
Ja, man kennt es ja genau von den Leichtathleten oder auch von den anderen Verbandssportarten so, dass die ja dann in ihrem Heimatverein trainieren. Bei uns ist es so, dadurch, dass wir eine Militärsportart sind, sind wir doch an die Kaserne auch gebunden. Also wir haben unsere Trainingsstätte auch in der Kaserne gehabt. In München an der Universität der Bundeswehr sind wir aufgestellt gewesen oder immer noch aufgestellt. Da vor Ort steht auch die Hindernisbahn, die spezielle. Und da war auch unser Hallenbad oder steht immer noch unser Hallenbad. Und wir haben dann auch Dienstzeiten gehabt. Also bei uns hat der Dienst ganz normal morgens eigentlich um 7. Wir haben aber immer um 8 Uhr erstes Meeting gehabt im Büro. Da haben wir uns dann getroffen und sind dann eben los zum Training. Dafür haben wir dann halt oft hinten raus ein bisschen länger gemacht, abends noch locker laufen gewesen. Aber es war doch ein bisschen militärischer auf jeden Fall als bei den anderen Sportfördergruppen. Ja. Wir sind auch mittags dann immer in die Truppenküche gegangen zum Essen gemeinsam. Da waren wir quasi nicht so frei. Die andere.
Okay, dann ist das doch ein bisschen stützpunktgebundener irgendwie, weil also wirklich bei den Leichtathleten ist es dann oft so, ja klar, diese ersten 6 Wochen, das ist schwierig und mit Einschränkungen, aber danach ist es in vielen Fällen schon sehr, sehr praktisch. Du kriegst halt einen ganz normalen Sold, wie jeder andere Soldat eben auch.
Genau.
Aber kannst halt komplett deinen Sport machen. Ne? Ja. Und das ist also schon wirklich also eine sehr, sehr angenehme Form der Förderung, sage ich
auf
mal.
Auf jeden
ohne
Fall.
Ohne die im Spitzensport in Deutschland auch nicht viel funktionieren würde, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Also weil wir haben aus meiner Sicht nicht das optimale Fördersystem für Spitzensport in Deutschland. Ja. Aber gerade sowas Bundespolizei oder eben Bundeswehr, das sind wirklich die Dinger, die da sehr, sehr viel helfen. Von daher, cool, dass du das eben auch mitmachen konntest. Klasse Sache. Dann ging die Reise aber weiter, hast du gerade erzählt, ne? Sportstudium dann eben jetzt angefangen. Und wie genau bist du jetzt hier gelandet? Weil also dein Studienort ist ja zumindest schon ein bisschen entfernt auch jetzt. Also nicht super weit, ne? Aber keine Ahnung, wie weit, lang fährt man? Eine halbe Stunde oder sowas?
Ja, 40 Minuten ungefähr, wenn es gut läuft. Ja. Jetzt momentan fängt wieder die Urlaubszeit an. Ich habe dann öfter mal die Urlauber vor mir, die sich dann die Berge anschauen. Und ich will dann eigentlich einfach nur vorankommen. Aber da dauert es auch mal ein bisschen länger. ich bin hier gelandet. Einmal über meinen Freund. Der wohnt hier, also ist in Mittenwald stationiert, aber es ist ja wirklich nur ein Katzensprung, also es sind 10 Minuten Fahrt zur Kaserne hier vom Leutaschtal aus. Für mich war damals, als ich mich dazu entschieden habe zu studieren.
Ach, der ist aber auch, wenn er in Mittenwald stationiert ist, ist er auch Deutscher, ist gar kein Österreicher.
Nee, der ist Deutscher.
Ach, und ihr seid ja beide hier in Österreich gelandet,
ja, genau.
Das ist auch witzig.
Beide Waldtiroler.
Ja, genau.
Mir war klar, dass ich in Innsbruck auch studieren möchte, einfach weil es halt in den Bergen ist. Ich hatte zwischenzeitlich mal an München gedacht. dort zu studieren. Da hat mich aber einerseits, also an der TU München, so ein bisschen das Aufnahmeverfahren genervt, weil da wird halt viel auch über die Abi-Note entschieden und so weiter. Und ich war halt grottenschlecht in Mathe. Und hab da halt, ja, mein Schnitt ist da halt deshalb nicht so gut gewesen. Ja, die legen da halt eher Wert drauf, eben auf die schulischen Leistungen. Innsbruck allerdings hat Wert auf die Praxis gelegt. Also wie an der Sporthochschule Köln muss man einen Eingangstest machen. Ja. Der nahezu gleich ist, also auch relativ schwierig. Ich musste mich auch wirklich darauf vorbereiten. Und ich denke, ich dachte eigentlich schon,
Kram so.
Ja, genau, wir hatten alles dabei, Turnen, Leichtathletik natürlich, Schwimmen, dann so einfache motorische Tests, also 30 Meter fliegen, Standweitsprung und so weiter.
Okay, das war alles wahrscheinlich relativ easy für dich, ne?
Weil so ja, bist an du Volleyball hättest fast...
Weil Sportart ist noch wieder was anderes,
ja. Ich sag's ja. Da mussten wir Aufschläge machen und bei mir ist es immer so ein Glückstreffer. Der eine sitzt, der geht dann, also wir mussten Aufschlag von oben machen. Ja, ich bin aber, Gott sei Dank, habe ich es dann im zweiten Versuch, habe ich es bestanden. Aber da habe ich mal kurz gewackelt.
Ja.
Genau, aber dann war klar, es wird Innsbruck. Und genau, ja, ich pendel jetzt täglich zur Uni, weil wir ja hier wirklich eine schöne Wohnung haben in Burggraben. Und ja, ich werde auch noch ein bisschen gefördert von der Bundeswehr. Dadurch, dass ich 7 Jahre lang dabei war, bin ich im Berufsförderungsdienst und kriege dadurch auch einiges finanziert, Gott sei Dank. Also da muss ich sagen, wirklich ist die Bundeswehr ein super Arbeitgeber oder jetzt auch ehemaliger Arbeitgeber gewesen. Sonst wäre das natürlich oder würde es natürlich ordentlich ins Geld gehen. Jeden Tag, es sind 80 Kilometer gesamt zu pendeln. Da kommt dann schon einiges zusammen an Kosten.
Ja. Steht man häufig an der Tankstelle.
Dann. Ja, das stimmt.
Okay, also tatsächlich, du studierst jetzt. Nebenbei machst du aber unglaublich viel Sport einfach. Und zwar vor allem komplett durch die Bank weg. Alles, habe ich so das Gefühl. Ne? Dann liebe Leute, so als klein, ne, wie wir uns das erste Mal gesehen haben. Ne? Ich war ja hier im Frühjahr schon unterwegs. Im Januar war das, glaube ich. Ne? Auch ne, Seefeld, Region Seefeld und eben auch hier in Leutasch und so. Und dann war ich damals mit der Judith am Start. Podcast-Folgen, ja, ich habe es erwähnt. Hört euch das gerne nochmal an, total lustig. Judith sagte dann, ja, ich arbeite ja auch für Falke und über Falke. Ich kenne hier auch eine, ich weiß gar nicht, wie die richtig heißt, aber Instagram-Account irgendwie Anni Seefeld. Ne? Jetzt haben wir rausgekriegt, sie heißt wirklich Annika Seefeld. Sensationell. Und dann kam irgendwann da jemand an uns vorbeigeschossen, ja, auf diesen Langlaufbrettern, dass wir nur gedacht haben, okay, da ist irgendwas im Busch. Ne? Und dann ist Judith hinterher, weil sie gesehen hat, oh, Falke-Jacke, das könnte die Annika ja sein. Und dann war es tatsächlich, hast du genau. Gerade noch Fotos gemacht, irgendwie an der Kirche. Ja. Ne? Wir haben uns gar nicht so richtig, können wir jetzt einfach mal da quer über den Platz brüllen, hallo Annika, bist du das
zufällig? Ja, und ich dachte mir so, wer ist denn das?
Was wollt ihr denn von mir?
Ja, wer ruft denn da Annika? Da dachte ich erst vielleicht jemand hier von der Bundeswehr, oder die gerade auch langlaufen sind, aber das war echt witzig.
Ja, total lustig. Und dann habe ich natürlich auch erstmal dein Instagram-Account geguckt und so, vorher kannte ich dich jetzt auch nicht, ne?
Ja.
Gesehen so, okay, die macht echt richtig, richtig viel Sport. Das heißt, im Winter wirklich, ja, Langlauf, Skitouren gehen, das ganze Programm.
Ja, ja.
Und jetzt im Sommer Trailrunning und alles,
Rennradfahren,
was es hier so gibt.
Ja.
Und was natürlich hier in der Region auch einfach mega gut geht, ne, so in dieser Vielfalt, ne? Also, wenn man sich hier so umguckt, denkt man nur so, okay, was mache ich als nächstes?
Ja, man muss wirklich so überlegen, ich habe so viele Möglichkeiten, was mache ich denn heute?
Ja.
Es ist wirklich ein Luxusproblem, ja. Aber ich muss sagen, also abgesehen vom Laufen gehe ich sehr, sehr gern aufs Mountainbike. Da ist man halt einfach weg von der Straße. Also Rennradfahren kann man hier natürlich auch super, super gut. Aber beim Mountainbiken ist man halt einfach näher an der Natur und ich genieße dann auch die Stille, die Ruhe. Wobei ich mittlerweile sagen muss, bin ich so ein bisschen nervös auch auf den Trails oder auf den Schotterwegen in den Bergen unterwegs, weil wir haben ja jetzt mittlerweile auch Bären und Wölfe in der Gegend. Und ich kriege blöderweise auf mein Handy immer diese News. Schon wieder Bären gesichtet oder schon wieder vom Bären attackiert worden. Und das macht mich ein bisschen verrückt.
Okay.
Ja, eigentlich überhaupt kein Grund zur Sorge, weil so hier wirklich, in der Gegend...
Also, so selten wieder was passiert.
Ja, eben. Genau.
Die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie vom Rad plumpst, weil man gerade eingeschlafen ist, doch deutlich
genau,
höher.
Genau, also ist eigentlich total bescheuert.
Ja.
Nee, aber nach wie vor, ja, bin ich sehr gerne in der Natur unterwegs, deswegen Mountainbiken. Hier um Leutasch, Seefeld, Mittenwald herum geht das
wirklich wunderbar. Gravelbike, hast du das mal probiert?
Nee, Gravelbike habe ich...
Ich glaube, das wäre auch was für dich.
Ja, aber ich muss sagen, wir haben mittlerweile schon so viele Fahrräder bei uns im Abstellraum, die würden... Also noch ein Gravelbike...
Wie viele sind's?
Wir haben Gut, dadurch, dass mein Freund auch Triathlon macht, der hat ein Rennrad, also ein Zeitfahrrad, ein Mountainbike.
Normales Rennrad, Trainingsrad.
Ja, dann so ein altes Mountainbike, ich mein Rennrad, mein Mountainbike. Also es sind mindestens 5 Fahrräder. Ja. Und wir haben hier keinen Keller, also wir haben wirklich nur so einen Abstellraum.
Oh Gott.
Und mittlerweile müssen wir schon überlegen, ob man die irgendwo an die Wand oder an die Decke hängen. Ja, also ja. Na, noch ein Gravelbike, nee.
Okay, ja. Wir sprechen das in meinem Jahr nochmal.
Ja, hast du ein Gravelbike?
Ich habe eins, ich nutze das auch sehr selten, muss ich zugeben, weil ich einfach, wenn ich nicht verletzt bin, gehe ich laufen. Ja, ich finde andere Sportarten toll, Skilang noch super, das geht bei uns nur leider so selten.
Ja.
Aber ansonsten gehe ich irgendwie, wenn es irgendwie geht, immer laufen. Aber tatsächlich finde ich, also Mountainbike lohnt sich bei uns halt auch nicht, weil natürlich nicht so die riesen Berge.
Ja.
Ne? Und wenn du einigermaßen flach fährst, kommst du damit ja überhaupt nicht vorwärts. Ist halt so. Ne? Und Rennrad halt immer auf Asphalt gebunden und Straße, ja, macht mich auch nicht so richtig an. Aber Gravelbike, du bist immer noch schnell, du kannst eben zumindest vernünftige Feldwege richtig geil fahren und da auf so einem Feldweg wirkt die Geschwindigkeit halt nochmal ganz anders als auf einer Teerstraße.
Ja,
da kommst du nicht viel cooler vor. Ne? Also von daher, ich kann das doch schon sehr empfehlen, muss ich sagen. Vielleicht, also ich sehe hier ganz, ganz viele hohe Decken. Wir sind halt bei Annika zu Hause und wunderschönes Holzhaus, total genial, Leute. Ich wünschte, ihr könntet das hier sehen. Sensationell. Ja, so stellt man sich das vor, wenn man sagt, ich wohne irgendwie in der Region Seefeld in Leutasch. Genau so stelle ich mir das vor. Großartig. Aber wo die Räder sind, muss ich gleich vielleicht nochmal gucken. So.
Ja.
Also zum Anlagen, Gravelbike ist nicht verkehrt. Okay, also tatsächlich alle Sportarten, je nach einfach Wetterlage, je nach Saison.
Ja, ja. Ich muss ja auch noch dazu sagen, ich springe ja theoretisch auch Fallschirm. Ich habe vor ein paar Jahren die Fallschirmspringer-Lizenz gemacht, weil mal ganz kurz die Überlegung war, in die Sportfördergruppe Fallschirmspringen einzusteigen. Es würde mich auch nochmal reizen hier, man kann nämlich tatsächlich weiter vorne im Leutaschtal bei Weidach kann man ganz gut landen, da hat nämlich das österreichische Militär auch schon Sprungübungen gemacht, das wäre auch nochmal ganz interessant hier, aber ja, es gibt jetzt leider nicht direkt ums Eck so eine sogenannte Dropzone, also halt so eine Sprung- und Landezone oder halt so ein Fallschirmsprungverein. Sonst würde das nicht, dass wir dann noch so das i-Tüpfelchen hier in der Gegend. Fallschirmspringen in Leutasch.
Oh Mann, ey.
Ja.
Was wünscht man sich eigentlich sonst noch so alles hier?
Ja, man kann dann halt doch nicht alles haben. Aber ich gebe mich zufrieden mit dem, was ich hier habe.
Okay, sehr cool.
Genau.
Ja, bei deinen ganzen Sportarten, die du machst, ne? Also du bist da, nur um das mal so einzusortieren, schon auf einem Niveau, das ist zumindest in vielen Sportarten nationalmannschaftstauglich, ne? Also du hast es im Berglauf hast du es erzählt, ne? Da warst du damals als Jugendliche schon unterwegs.
Genau.
Und jetzt kann ich mir ja fest schwer vorstellen, dass man irgendwie sowohl irgendwie die Berge hochrennen, als auch irgendwie bei 1000 anderen Sachen auf jeden Fall in der deutschen Spitze mitmischt.
Mhm.
In welcher Sportart bist du am erfolgreichsten? Kannst du das sagen?
Ja, tatsächlich, natürlich im Berglaufen.
Ja.
Wie du ja auch schon gesagt oder wie ich vorhin schon erzählt habe, vom Berglaufen, als ich 17, 18 war. Ich bin auf der Bahn oder auf dem Flachen, auf der Straße irgendwann mal zu langsam geworden, weil ich dafür nicht den effektivsten Laufschritt habe, da ja meine Hüfte so ein bisschen...
So als Orientierung, 10 Kilometer, wie schnell oder was bist du gelaufen für Strecken damals?
Ich bin damals so mit 15, 16, da bin ich das letzte Mal eigentlich gelaufen. 3000 Meter Deutsche Meisterschaften, 10, 28, da war ich 15, glaube ich.
Okay.
Aber ich habe dann halt schnell gemerkt, dass die anderen einfach effektiver laufen. Die haben einen leichteren Laufschritt.
Ja.
Und dann hat mein Papa eben irgendwann mal gesagt, du Anni, hier gibt's einen Qualifikationsberglauf für die Berglauf-Weltmeisterschaften. Hast du denn nicht mal Lust, dich da einfach mal just for fun zu zeigen?
Ja, wo habt ihr da gewohnt? War das schon in den Bergen? Oder?
Na, da war ich nämlich noch daheim, da habe ich noch daheim gewohnt. Also gerade zu Oberstufenzeiten, da war ich noch in Schwäbisch Gmünd. Da habe ich gesagt, ja klar. Also ich meine, wir sind am Rande der Schwäbischen Alb. Es ist hügelig, aber nicht bergig.
Genau, nicht wirklich alpin, ja.
Genau, und dann sind wir dorthin gefahren und dann habe ich mich tatsächlich auf Anhieb dann qualifiziert.
Hm.
Ich habe gemerkt, hey, da geht ja was. Ich bin ja relativ schnell am Berg.
Ja.
Und so bin ich dann eben zum Berglaufen gekommen. Ich habe da wohl einen effektiveren Laufstil als im Flachen. Und dann bin ich jetzt auch momentan natürlich auch im Berglaufen erfolgreicher als ich mache immer noch normale Rennen, also auch mal einen 5000 Meter Lauf auf der Bahn, aber da würde ich ja nie Land sehen gegen die Guten. Deswegen Berglaufen ist eigentlich so mein Steckenpferd. Bin ich am erfolgreichsten. Da bin ich letztes Jahr auch bei den Europameisterschaften gestartet für das deutsche Nationalteam vom DLV aus. Waren wir auf La Palma, auf einer der Kanarischen Inseln. Genau, dieses Jahr wären ja die Weltmeisterschaften gewesen oder sind ja die Weltmeisterschaften in Innsbruck gewesen, leider ohne mich, so rum. Ich war Anfang des Jahres verletzt lange und habe mich eben dafür leider nicht qualifizieren können, wäre aber natürlich ein großes Ziel von mir für 2023 gewesen. In den anderen Sportarten, gerade Mountainbiken, bin ich nicht schlecht. Also natürlich, man ist Ausdauersportler, man hat, also der Motor ist da. Hm. Aber jetzt, um ganz vorne mitzufahren, nee.
Ja, man muss sich dann doch eben konzentrieren auf genau. Ein Ding. Man kann ja nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Also nee. Bis zu einem gewissen Niveau geht das immer noch. Aber dann, wenn es in die Spitze geht, natürlich wird es dann schon sehr, sehr schwierig. Aber du profitierst ja schon, also gerade fürs Berglaufen, extrem auch von dieser Vielseitigkeit und von den anderen Sportarten. Ne? Weil gerade wenn es auch so um Verletzungsprophylaxe geht und eben Grundlagenausdauer, da kann man ja unglaublich viel machen. Wie würdest du das übers Jahr verteilt, kannst du das ungefähr sagen, wie viel Prozent läufst du, wie viel Prozent sitzt du auf dem Fahrrad, wie viel machst du vielleicht Skilanglauf oder Skitouren gehen oder so?
Da ist der prozentuale Anteil des Laufens relativ gering tatsächlich. Also im Winter bin ich ganz, ganz viel auf der Loipe am Langlaufen. Da wäre es tatsächlich auch mal interessant, wie ich da so leistungsmäßig abschneiden würde. Ich wollte dieses Jahr auch eigentlich den Ganghofelauf mitlaufen, der wurde dann aber abgesagt. Also ich bin sehr viel am Langlaufen im Winter, gehe auch Skitouren, ambitionierter, nachdem ich weiß... Genau,
haben wir gerade schon drüber gequatscht, ist jetzt irgendwie demnächst olympisch oder kann man auch von träumen tatsächlich?
Genau, ist olympisch geworden. Gut, da ist natürlich der Weg bei mir noch sehr lang, um zu sagen, hey, ich möchte mich dafür das deutsche Team qualifizieren, aber es wäre natürlich ein Ziel, ganz klar. Aber ja, da ist noch einiges an Arbeit nötig. Ansonsten im Sommer, bin ich viel auf Mountainbike, viel auf dem Rennrad. Laufen mache ich tatsächlich, natürlich bei den schnellen Einheiten, wenn es dann um Intervalle geht und so weiter, bin ich dann natürlich in den Laufschuhen unterwegs. Auch ab und zu mal einen langen GH1-Lauf, 20 Kilometer, 25 Kilometer, mache ich auch in den Laufschuhen, aber ansonsten variiere ich viel, weil, also ich bin zwar damit gesegnet, dass ich mich relativ wenig oder selten verletze, aber jetzt habe ich ja doch am Anfang des Jahres ein bisschen Knieprobleme gehabt und von daher schaue ich dann, dass ich auch viel alternativ trainiere. Auch schwimmen, also ich schwimme super gerne, ich habe es momentan auch an der Uni einen Schwimmkurs, einen praktischen, der benotet wird. Also Schwimmen macht mir auch ultra viel Spaß.
Oh, gerade ohne irgendwelche Tische und ähnliche Geschichten im Wasser.
Genau, ohne Hindernisse. ich hatte auch überlegt, dieses Jahr mal meine erste Halbdistanz zu machen, Challenge Davos in der Schweiz.
Also Triathlon, liebe Leute, ne? Dann.
Ja, genau, also Triathlon. mal gucken. Wie gesagt, Laufen, also läuferisch bin ich relativ wenig unterwegs. Trotz, dass ich Läuferin eigentlich bin.
Ja, genau, erfolgreich dabei. Das ist schon, schon krass, was man eben mit diesen ganzen anderen Sportarten halt auch so erreichen kann. Deswegen finde ich das ja auch so toll, dass ich diese Tour hier wieder machen kann, wo man einfach vieles auch ausprobiert. Ne, gestern war ich irgendwie 20 Kilometer wandern oder 22 Kilometer auch da. Na klar, das ist jetzt nicht das perfekte Training. Ne? Da würde man vielleicht doch dann besser Fahrrad fahren oder so. Aber auch sowas bringt einen, glaube ich, schon ein Stück weit weiter. Und also gerade hier wieder, ne, dass man einfach alles auch ausprobieren kann, auch so auf verschiedenen Niveaus. Das finde ich richtig, richtig cool. Ganz kurz noch einmal, bevor wir speziell nochmal zum Trailrunning kommen und auch gerne hier in der Region natürlich. Du trainierst unheimlich viel. Du hast erzählt, auch Fahrerei und sowas ist mit Kosten verbunden, aber eben auch dieses natürlich durch die Welt jetten und sowas, ne? Jetzt hast du gerade irgendwie einen zweiten Platz gemacht auf, das war auch wieder Kanaren oder was?
Teneriffa, wo
warst
du jetzt unterwegs?
Genau, was war das für ein Lauf?
Ja, das war der Tenerife Blue Trail. Der hatte von, ich glaube, 102 Kilometern bis zum Vertical Night Lauf, hatte der alle möglichen Distanzen dabei. Ich bin die 24 Kilometer gelaufen. Dabei mussten wir 1000 Höhenmeter positiv überwinden und 2000 negativ.
Also runter,
was viel schwieriger ist
als das Bergauflaufen.
Ja. Genau, also das Runterlaufen, das geht ja wirklich dermaßen in die Beine. Gott sei Dank momentan nur in die Muskulatur. Die fängt dann schon viel ab. Wenn mir das Knie wehtun würde, dann würde ich mir mal Gedanken machen, ob ich das nochmal machen würde. Das war der Tenerife Blue Trail. Den habe ich aber im Sinne von einem Falke-Meeting bestritten. Ich bin ja in dem Falke-Team, also Falke-Markenbotschafter. Und wir haben uns da alle gemeinsam getroffen in Puerto de la Cruz und haben dann auch noch zusätzlich ein Fotoshooting gehabt den Tag davor, sind dann den Samstag alle gelaufen. Wir hatten niemanden dabei, der die 102 Kilometer gelaufen sind, aber einige, die die 73 Kilometer gelaufen sind, da habe ich auch schon so Respekt davor. Also okay. Das ist einfach brutal. Also diese langen Trail-Distanzen. Ich meine, sowas flach zu laufen ist ja schon wirklich lang, aber dann auch mit Höhenmetern. Also da habe ich wirklich Respekt vor. Na, also ich glaube, in die Sphären werde ich nie so wirklich kommen. Ich bin halt einfach der schnellere Läufertyp. Also so 24 Kilometer, die waren wirklich perfekt.
Ja.
Da kann man sagen, man hat auch noch ein gewisses Tempo drauf. Man kann dann auch ein bisschen schneller laufen. Es zieht sich nicht ewig lang. Und mir hat es auch wirklich Spaß gemacht. Das war jetzt so der erste lange Trail, den ich gemacht habe, weil ich ja eigentlich vom klassischen Berglaufen komme. Da hat man eine maximale Distanz so von 13, 14, 15 Kilometern. Und da ist es dann aber schon lang. Und läuft auch nur den Berg hoch. Also man erspart sich die Tortur, den Berg runter. Aber es hat mir auch sehr Spaß gemacht.
Ja.
Also der Traillauf, das war schon, also kann ich weiterempfehlen.
Kann ich auf jeden Fall auch. Also ja. Ich glaube, mit den längeren Distanzen, na klar, da muss man auch entsprechend auch ein bisschen mehr trainieren und das ist schon auch richtig, richtig heftig. Aber auf der anderen Seite behaupte ich immer, da geht einfach viel auch mit Trainingsfleiß. Das ist so ähnlich wie beim normalen Laufen, wo, also das ist jetzt... Ich habe mich ja immer darüber geärgert, dass ich in vielen Fällen als 10.000 Meter Läufer oder Mittelstreckler gar nicht so richtig ernst genommen worden bin. So von den Freizeitsportlern, die nicht so richtig manchmal den Überblick hatten.
Ja.
Na, da läufst du 10.000 Meter und läufst richtig schnell und dann wird aber immer noch quasi der Marathon höher bewertet.
Ja.
Und das Training für 10.000 Meter oder auch für 1.500 Meter ist genauso hart, ist genauso brutal.
Natürlich.
Und du quälst dich natürlich im Training wie Sau, wie für einen Marathon. Ne?
Also, ja.
Respekt für einen Marathon natürlich, gerade für Leute, die das, sag ich mal, nebenbei machen, ne, mit Beruf, mit Familie und sowas, das ist natürlich ein Riesenaufwand. Aber der Trainingsaufwand für kürzere Distanzen mit natürlich dann entsprechend höheren Geschwindigkeiten, der ist auch richtig heftig. Von daher, also ich bin mal gespannt, wo du in ein paar Jahren landest. Ne? Also die kürzeren Dinger, da brauchst du immer noch Talent. Für die längeren Dinger brauchst du einfach nur noch ein bisschen mehr Trainingsfleiß. Und ich glaube, daran hapert es überhaupt nicht bei dir. Ne?
Nee.
Da wird halt auch oft, ne? Zumindest aus meiner Sicht, je länger die Distanz, desto geringer wird auch die Konkurrenz. Im Marathon
genau,
jetzt vielleicht nicht unbedingt, ne, weil Marathon natürlich die Königsdisziplin ist. Ne, wahrscheinlich laufen doch mehr Leute, ne, wirklich richtig Vollpower-Marathon als jetzt 10.000 Meter, wenn ich ehrlich bin. Ne, aber ich glaube so auch gerade im Trailrunning, es ist nicht so unbedingt, dass das da viel, viel härter wird, würde ich vermuten mit meiner sehr rudimentären Sicht auf das Trailrunning. Ne, aber okay.
Nee, da hast du schon recht.
Okay, gut. Wunderbar, danke. Schön, wenn mir das die Experte auch bestätigt.
Ja, ja. Also man sieht es auch ganz klar an den Anmeldezahlen oder an der Ergebnisliste. Ich bin mal die Rennen jetzt von Teneriffa durchgegangen. Die meiste Teilnehmer oder die höchste Teilnehmerzahl war tatsächlich bei meinem Lauf. Es waren über 700 Läufer am Start auf diesem Trail. Wenn man das vergleicht jetzt mit den 102 Kilometern, da waren es glaube ich 100.
Ja. Das ist
also,
so, ne? Und dann ist die, ich sag mal, na klar, das ist dann schon, die Leute, die so ein ganz langes Ding machen, sind natürlich dann auch noch erfahrener und investieren auch noch mehr. Bei so einem kürzeren Ding, in Anführungsstrichen, was du da gemacht hast, sind es vielleicht auch ein paar, die sagen, naja, das kann man auch mit wenig Aufwand und ich probiere es mal. Naja, aber trotzdem. So, aber wollte ich auch gar nicht so darum philosophieren. Ich wollte eigentlich nur noch mal so fragen, okay, du studierst, du wirst immer noch teilfinanziert von der Bundeswehr. Solche Geschichten zum Beispiel gerade, das hat nämlich Anand Falke übernommen und so. Und dann hast du noch verschiedene Partner, die dich irgendwie unterstützen, weil, naja, das ist ja schon sehr aufwendig, ne? Und finanziell muss man ja dann auch irgendwie klarkommen.
Ja, ich habe das Glück, dass mein Verein oder das Team, das Sparda-Team in Rechberghausen in meiner Heimat, dass die mich auch unterstützen. Jetzt nicht in Form von irgendwie zusätzliches monatliches Gehalt, aber da wird dann eben viel übernommen, was Material angeht, Fahrtkosten, Anmeldegebühren und so weiter. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür. Also in diesem Sinne, vielen Dank, Sparda-Team Rechberghausen. Ansonsten genau, Falke übernimmt auch einiges. Also was natürlich Falke intern ist, jetzt wie das Wochenende zum Beispiel. Auch da vielen herzlichen Dank. Ich kriege auch wirklich super schöne und auch sehr hochwertige Klamotten von Falke, also im Laufbereich, in der Running Category. Die Socken natürlich ganz klar mal hervorzuheben. Also ich laufe seit Jahren auch nur in Falke Socken, kann ich sehr empfehlen. Aber ich kenne auch viele andere, also Falke ist ja wirklich bekannt für Socken, die sagen, ja, ist wirklich super gut zu laufen. Ansonsten muss ich sagen, bin ich jetzt nicht der oder die Berg-Trailläuferin, die jetzt hier mit Sponsoren nur so umgeben ist. Mhm. Eigentlich gar nicht. Also ich habe einmal Falke, dann mein Team oder mein Verein und ja, Das war's dann auch schon.
Okay. Aber du kommst gut klar, kannst irgendwie dein Studium damit einigermaßen finanzieren, ja. Musst nicht noch irgendwie kellnern oder sonst was.
Nein.
Also, weil das ist ja schon mal super wichtig. Ne? Man kann nicht bei dem Trainingsaufwand, den man da betreibt und dem zeitlichen Aufwand, kann man nicht noch irgendwie 1000 Nebenjobs irgendwo machen auf dem Niveau. Das funktioniert dann irgendwie nicht. Da wollte ich nur so ein bisschen drauf hinaus.
Von daher,
super, danke dir. Okay, genau. Jetzt unbedingt, ja, weil du hast heute auch noch wieder Termine, ne? Und jetzt quatsche ich schon wieder zu lang, weil ich zu neugierig bin. Genau. Ich habe mal gesagt, eine halbe Stunde maximal, jetzt machen wir 35 Minuten gleich, okay. Ich möchte aber unbedingt noch mal wissen, also wir haben drüber gesprochen, du kannst hier alles machen, ne? Im Winter wunderschön, die ganzen Wintersportarten, jetzt im Sommer eben auch, alles. Und vor allem, was ja auch richtig cool ist, gerade wenn es ums Laufen geht, die verschiedensten Schwierigkeitsgrade. Du kannst natürlich im Tal wunderschön laufen, das ist dann relativ flach, entspannt. Wenn du aber sagst, du möchtest in die Berge, dann kannst du natürlich ja gerne auch mal eine 100-Kilometer-Runde machen, wenn dir danach ist. Ja. Aber es reicht eben auch, wir hatten heute Morgen jetzt knapp 6,5 Kilometer. Sensationell, also richtig schön. Das ist, glaube ich, auch was jetzt hier diese Region besonders auszeichnet, oder? Dass man auch gerade bei den Laufstrecken eigentlich alles dabei hat für jemanden, der sagt, ich bin schon Trail erfahren, ne? Ich möchte also richtig die Herausforderung, aber eben auf der anderen Seite auch für Leute, die einfach sagen, ja, ich mache halt sowieso einen schönen Urlaub einfach in den Bergen und vielleicht mal so als Bonus probiere ich es jetzt mal mit dem Trailrunning aus.
Ja, kann man hier wirklich super gut mit einsteigen. Man hat hier wirklich also von der 5-Kilometer-Runde auch schon mit Höhenmetern bis ins Unendliche natürlich, hat man wirklich alle Strecken dabei. Ich kann auch ja ganz gut vergleichen. Ich bin ja jetzt vor ein paar Jahren immer viel im Mittenwald gelaufen, jetzt ja öfter oder vorwiegend in Leutasch, im Leutaschtal. Hier ist der Vorteil ganz klar, es ist nicht so ganz überlaufen. Also im Mittenwald, wenn man da so auf die bekannten Trailwege geht, man hat schon gerade in der Urlaubszeit viele Leute um sich rum, die sich dann oft eben auch so ein bisschen gestört fühlen, oh, hier der Trailrunner, da müssen wir jetzt wieder Platz machen extra für den, und hat man eigentlich hier in Leutasch eher weniger, da kommen dir dann vereinzelt Leute entgegen und es macht mir persönlich ein bisschen mehr Spaß, weil du bist dann halt unter dir selber, du bist halt alleine, kannst die Natur genießen, kannst die Trails genießen, und ja, also man hat wirklich von bis alles dabei. Man kann 200 Höhenmeter machen, man kann 2000 Höhenmeter machen, es ist hier wirklich, also ja, ein Traum. Man kann alles machen.
Ja. Hast du für jemanden, der jetzt tatsächlich vielleicht sagt, okay, ich war hier schon mal oder ich will hier nochmal hin, hast du vielleicht 2 Lieblingstrails, wo du sagen würdest, das könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung, vielleicht einen kleineren, leichteren und dann einen etwas anspruchsvolleren? Also jetzt, wie gesagt, bitte keine ganz extrem großen Dinger. Ich glaube, die wenigsten, die mir zuhören möchten, tatsächlich spontan die 100 Kilometer durch die Berge rennen.
Tatsächlich könnte ich in Seefeld direkt einen Traillauf empfehlen. Da läuft man hoch zur Rosshütte, also von der Station aus. Da findet tatsächlich auch jetzt an diesem Wochenende der Seefelder Mountain Run statt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Geht erstmal eben von der Seilbahn unten weg so ein, ja, die Skipiste kurz entlang, und dann biegt man aber auf einen schönen Trail ab Richtung Rosshütte. Das sind dann ungefähr 3 Kilometer, dann ist man auch schon an der Rosshütte angekommen. Also jeder, der dann da schon abbrechen möchte, weil es ihm noch zu viel ist, kann er da eben dann auch schon einwandfrei direkt Pause machen, sich eine Cola gönnen, genau, und oder dann auch wieder mit der Bahn runterfahren. Wer sagt, nee, jetzt habe ich richtig Feuer gefangen, jetzt bin ich im Flow, jetzt will ich noch weiterlaufen, der kann dann auch von der Rosshütte noch weiter hochlaufen Richtung Seefelder Spitze, meine ich, ist es. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es ist die Seefelder Spitze.
Ich glaube, es muss sich sowieso jeder vorher natürlich noch im Detail informieren. Von daher ist kein Problem, wenn das jetzt hier nicht ganz passt. Nur so eine kleine Orientierung, ganz klar. Also es gibt ja da auch, ne, beim Fremdenverkehrsbüro und sowas hier, ne, Tourismusbüro, gibt's ja auch irgendwie Karten und Empfehlungen.
Genau. Also da auf jeden Fall erstmal nochmal vorher nachschauen, wo man eigentlich hinlaufen möchte. Also von der Rosshütte halt einfach nochmal ein bisschen höher hoch Richtung Gipfel. Da hat man auch eine wunderschöne Aussicht auf Seefeld und auch auf die umliegende Landschaft. Und genau, wenn man dann sagt, ja, man möchte ganz hochlaufen, muss man sich natürlich bewusst sein, man muss auch wieder runter. Man hat dann natürlich schon ein paar Höhenmeter gesammelt. Dann hat man aber eben wieder die Möglichkeit, dann einmal von der Rosshütte dann mit der Bahn wieder runterzufahren. Oder man läuft ganz runter zurück. Also ja, kann ich sehr empfehlen, eben diese Tour. Da hat man aber dann oft auch die Touristen um sich herum, weil es halt doch sehr bekannt ist. Ansonsten bin ich jetzt hier aus, im Leutaschtal von Burggraben, auch schon auf die Arnspitze gelaufen. Was hatte die denn für, also es war aber schon eine ausgewachsenere Tour.
Wollte also da, sagen, das also ist dann, da hier mal so hochgucke, das
ist ja, also da sammelt man auf jeden Fall ein paar Höhenmeter, ich weiß
nicht. 1.500 oder sowas bestimmt, oder?
Nee, nicht ganz so viel.
Ah, okay, lass es 1.000 Höhenmeter sein.
Ja, so 1.000 Höhenmeter. Fortgeschrittene, genau, ist was für Fortgeschrittene. Ja, ansonsten, was sich auch anbietet, Richtung Hemmermoosalm raus, also ist jetzt auch noch im Leutaschtal, ist auch was für Anfänger, ist eigentlich alles auf einem Schotterweg, also jemand, der vielleicht auch noch nicht so trittsicher ist und sagt, cool, na, er will eigentlich einfach mal nur berghoch laufen, ja, aber sich nicht darum, nicht keine Sorgen machen, umzuknicken oder so, der kann dann zur Hemmermoosalm hoch, die ist, genau, da geht's erstmal ins Gaistal raus und dann biegt man eben auf den Schotterweg zur Hemmermoosalm ab. Kann ich auch sehr empfehlen. Oben gibt's auch einen super leckeren, selbstgebackenen Kuchen. Also eine Auswahl an Kuchen, ja, sogar. Ja, auch wunderschön.
Klasse. Also tatsächlich auch sehr schön zu kombinieren, eben Sport und das Erlebnis dabei.
Ja. Ja,
was ja wirklich das Trailrunning auch so ausmacht, ne? Dass man einfach sagt, okay, klar, setzt man sich dann halt vielleicht auch mal irgendwo hin und gönnt sich nochmal eine Pause und genießt das Ganze. Ne? Denn ich nehme an, die meisten, die hier zuhören, sind nicht auf dem ambitionierten Niveau, das du vielleicht machst, wo es vielleicht dann wirklich auch in erster Linie um den Trainingsreiz geht, sondern natürlich will man in so einer schönen Region hier auch wirklich Urlaub machen und das mit dem Sport kombinieren. Sehr cool, danke dir für den kleinen Einblick erstmal, ja, hier. Wie gesagt, ne, da ist auch noch was los bei dir. Trotzdem möchte ich einmal noch ganz kurz, ne, habe ich dir vorhin dich so ein bisschen überfallen damit. Ich hätte dich auch vorher schon briefen können, habe ich nicht gemacht, habe ich vergessen. Einmal im Trainingslager, ne, ist der Untertitel dieses Podcasts und du machst ja auch wirklich die verschiedensten, verrücktesten Sportarten. Du kommst in der Welt rum. Du machst irgendwie allen möglichen Geschichten, wo man nur denkt so, wow. Hast du vielleicht ein oder zwei Geschichten, wo du sagen würdest, ja, da ist mir wirklich was besonders Lustiges passiert. Keine Ahnung, bist du mal über eine Gänse gestolpert oder sowas, die hinter der Kurve gewartet hat? Oder was passiert einem hier so?
Ich habe tatsächlich, was mir jetzt gerade so spontan einfällt, also was so das eigentlich das faszinierendste Erlebnis war bisher, was ich gemacht hatte. Ich war in Thailand unterwegs, 3 Wochen im Januar, eigentlich vermehrt mit dem Rennrad, aber natürlich auch laufen gewesen. Und dann war ich, ach, wo war ich denn? Ich wollte mir einen Tempel anschauen und hab dann nach der Besichtigung des Tempels angehalten bei so einem kleinen Imbiss und wollte eben was trinken. Ja, Thailand ist ja ultra heiß und schwül und da kann man ja gar nicht genug trinken. Saß dann da auf der Bank und auf einmal hinter mir heißt es so, Annika? Annika Seefeld? Ich so, okay, dreh mich um, wer ist das? Wer kennt mich hier in Thailand? Und dann war das eine ehemalige Laufkollegin von mir. Ich war ja in Erfurt auf Sportinternat in der Leichtathletik. Und dann stand da die Anna aus meiner ehemaligen Leichtathletikzeit.
Ja.
Seitdem nicht mehr gesehen. Also seit, wie alt war ich da? 12 war ich da, genau, 12 Jahre alt. Und als ich in Thailand war, war ich 24, also 12 Jahre lang nicht gesehen. Und dann sind wir beide zeitgleich in Thailand an diesem Imbiss,
ja,
und sehen uns wieder.
Ja.
Also da hatte ich echt Gänsehaut. Und
weiß.
Wirklich, also auch jetzt gerade habe ich wieder Gänsehaut gekriegt. Das war so ein Zufall. Und ja, wir haben uns auch immer super gut verstanden. Das hat sich halt einfach so ein bisschen auseinandergelebt. Ja. Aber das war so ein Trainingslager-Moment, den werde ich nicht vergessen.
Ja, klasse. Genau. Ja, solche Dinge sind echt einfach total toll, ne? Das ist einfach so dieses Verbindende durch den Sport auch wieder. Und ich finde gerade bei Leuten, die man auch so über den Sport kennengelernt hat, oft habe ich das Gefühl, es ist egal, wie lange das her ist, du bist einfach wieder genau da, wo du früher warst. Ne? Ja. So vom Selbstverständnis her, vom man kennt sich irgendwie und so.
Genau,
und
genau.
Das ist also wirklich eine ganz tolle Geschichte, die es, glaube ich, auch ganz besonders im Sport so gibt. Finde ich cool. Kann ich mir gerade sehr gut vorstellen, wie das bei euch ausgesehen hat. Okay. Ja, dann, liebe Annika, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Einblicke natürlich so in dein Sportlerleben und natürlich auch vor allem in die sportliche Region hier, ja, ne, in Björn Seefeld. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei deinen nächsten Ich darf trotzdem noch mal ganz kurz fragen, was steht als nächstes Großes an? Weil jetzt war gerade irgendwie, ne?
Ja.
Und das Platz, jetzt ist am Wochenende schon wieder Rennen und dann hast du noch irgendwas ganz Verrücktes in der Zukunft irgendwie noch geplant.
Ja, also jetzt am Wochenende stehen erstmal die baden-württembergischen Berglaufmeisterschaften statt. Die sind am Hohen Neuffen. Ja, Berglaufmeisterschaften in Baden-Württemberg ist natürlich jetzt hier in der Region eher so ein bisschen, ja lächerlich in Anführungszeichen, aber immerhin sind es, glaube ich, auch 600 Höhenmeter auf 9,5 Kilometer. Aber das nächstgrößere ist tatsächlich die Skyrunning-Europameisterschaft in Montenegro. Wir haben ja einen ganz jungen deutschen Skyrunning-Verband, der wurde letztes Jahr erst gegründet und seitdem treten wir eben auch in dieser Skyrunning-Szene, die aber auch im Bergtraillauf sehr bekannt ist. Da nehmen wir quasi jetzt auch an Meisterschaften teil, da wir jetzt eben den Verband haben, den deutschen. Und genau, die finden ja im Juli vom 14. bis zum 16. In Montenegro statt. Da gibt es einmal die Vertical-Disziplin, bei der gehe ich an den Start.
Das ist immer dein Liebstes, ne?
Nur genau, schnell, also wirklich schnell bergauf. Knallhart berghoch, 3,5 Kilometer Distanz, wo dann jeder sagt, so 3,5 Kilometer, ja, genau. Das Sprint. Ist ja...
Bis in 10 Minuten
durch. Ja, bis in 10 Minuten oben, ja, nee, von wegen, man muss nämlich... auf 3,5 Kilometern 1200 Höhenmeter bestreiten. Also das wird wahrscheinlich mehr eine Kletterei fast auf allen Vieren. Wobei, nee, ich nehme Stöcke mit. Also ich kann dann hier auch schön von meinem Langlauftraining profitieren, schön mit den Stöcken hocharbeiten. Genau, also bei der Disziplin werde ich an den Start gehen. Es findet dann am Samstag, an dem 15. dann noch der Sky Ultra statt. Das sind, glaube ich, 40, 50 Kilometer. Ja, also eher wieder was für die langen Trailläufer. Und am Sonntag das normale Sky Race, das sind 30 Kilometer. Hatte ich mal kurz überlegt, ob ich vielleicht mich auch an das Sky Race wagen soll, aber 30 Kilometer ist jetzt für meinen...
Wie viele Höhenmeter da dann?
Ah, da, oh Gott, da müsste ich jetzt lügen.
Also ich glaube 5.000 oder sowas?
Nee,
oder?
Ich glaube zwischen 2.000 und 3.000 also, okay, Höhenmeter. Gut.
Ich dachte, da packen sie dann noch mehr drauf. Also wenn du auf 3,5 Kilometern schon irgendwie 1200 warst, dann musst du ja mal 10, hast du 12.000 Höhenmeter.
Ja, also
das findet man wohl nicht, das da, weil es soll ja vor allem hochgehen und nicht runter. Ne? Wird ein bisschen schwierig.
Genau. Also gut, die Skyrunning-Szene, die ist auch ein bisschen dadurch bekannt, dass die Rennen oft dann auch in höherer Höhe stattfinden. Ah, ja. Also ich bin zum Beispiel bei der Sky Snow WM letztes Jahr, sind wir auf 2000 Metern gestartet und sind dann eben auf über 3000 Meter hochgelaufen. Also das ist dann schon wieder so das Merkmal bei der Szene.
Okay, Höhenluft, ja.
Genau, Höhenluft. Krass. Genau, also aber die EM in Montenegro ist dann so das nächste größere Ziel.
Cool, super. Also vielen, vielen lieben herzlichen Dank und natürlich toi, 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 ne?
Ja, danke.
Das ist, glaube ich, richtig cool. Ich hoffe, dass du deine ganze Vielseitigkeit da voll ausspielen kannst und natürlich die ganze Power, ne? Und die ganze Sonne, die man hier aus der Region mitnehmen kann.
Ja, wunderbar. Danke.
Und dann ging das Abenteuer ja weiter, beziehungsweise eigentlich hatte das andere Abenteuer schon vorher stattgefunden. Ich war mit der Lisa eben 20, 22 Kilometer wandern und ihr könnt euch vorstellen, da habe ich jetzt nicht das ganz große Besteck mitgeschleppt, sprich meine zwei Mikrofone, das Audio-Zwischenstück und den Laptop und alles, sondern da habe ich mein kleines Aufnahmegerät dabei gehabt. Deswegen klingen die Aufnahmen mit dem Seppi, ja, jetzt auch ein bisschen anders vielleicht als das, was ich jetzt momentan hier reinspreche. Das gehört natürlich dazu, einfach zu so einer Abenteuertour, dass man auch mal ein bisschen improvisieren muss. Ich hoffe, dass das für euch auch einfach gut rüberkommt. Ihr wisst ja, ich lege auf sowas nicht den Riesenwert. Ne? Natürlich sind die Aufnahmen, hoffe ich, meistens in Ordnung. Aber mein Gott, wenn dann halt mal irgendwie Action ist, dann ist es einfach so, ne? Das ist wirklich im Leben. Und ich glaube, so ein Podcast, der jetzt wirklich teilweise oben in der Berghütte einfach aufgenommen wird, den kriegt man auch nicht jedes Mal auf die Ohren. Deswegen hoffe ich ganz stark, dass ihr auch den zweiten Teil dieses Podcasts hier aus der Region Seefeld sehr genießt. Ich fand das mega, mega witzig wieder mal. Das ist einfach wirklich, das ist ein absoluter Glücksfall, dass man ja hier mit den Leuten so ins Gespräch kommt und eben auch dank euch, ne, denn ohne Hörerinnen und Hörer würde ich nicht zu sowas eingeladen, ne, dann dürfte ich sowas nicht machen hier. Auch dank euch eben wird mir das ja eben einfach zugänglich gemacht, sowas, solche Leute, solche Erlebnisse. Und deswegen an der Stelle schon mal ein ganz großes Dankeschön an euch. Und jetzt viel Spaß mit der Tiroler Bergrettung. Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Laufsports, ne? Jan Fitschen hier in der Region Seefeld unterwegs, genauer gesagt hier bei Leutasch gerade. Und ich war jetzt, Blick auf die Uhr, 1400 Höhenmeter, 5,5 Stunden wandern. Na, dann komme ich auf so einer Berghütte vorbei und nicht ganz zufällig, ja. Wir waren hier verabredet, aber trotzdem bin ich sehr, sehr froh, dass das geklappt hat. Denn hier habe ich für euch als Gast hier jemanden dabei, der, glaube ich, einiges zu Bewegung und Sport, besonders in den Bergen, zu erzählen hat. Denn der Seppi, ja, Josef, ist richtig?
Genau. Ne?
Genau. Der arbeitet bei der Bergrettung. Ja. Und ich glaube, da passieren einige auch sehr kuriose Geschichten.
Auf jeden Fall. Also da gibt's einiges zum Erzählen, das stimmt.
Ja. Ja, ja. Erzähl mal erst so ein bisschen Hintergrund für dich. Also Josef, wie alt bist du?
Genau, also ich bin 32 Jahre alt. Ich bin geboren, aufgewachsen da in der Leutasch und mittlerweile seit 9 Jahren bei der Bergrettung. Und davor war ich schon beim Roten Kreuz, aber aus dem Bewegungsdrang heraus ist natürlich die Bergrettung viel naheliegender für mich persönlich als die als das Rote Kreuz.
Ja. Und wie sieht das konkret aus? Das heißt Bergrettung, oh guck mal, jetzt kriegen wir hier noch gerade Hundebesuch hier. Ne, also wir sind tatsächlich direkt
kleine
auf der
Aushilfe.
Genau, unterstützt uns auch noch ein bisschen. Ne, also wir sind tatsächlich hier auf der Hütte, ihr Lieben. Ne, das heißt, ab und zu kommt hier wer vorbeigerannt und die Gläser klirren und so. Das ist hier live, was wir das Ganze machen quasi. Ne? Wundert euch deswegen nicht über die Geräuschkulisse. Aber wir bauen das einfach ganz elegant hier für euch ein und dadurch wird es viel, viel lebendiger und authentischer. Das ist ja immer das Zauberwort hier, ne? Also, Rotes Kreuz, dann Bergrettung, weil einfach noch mehr Action.
Ja, einfach das viel naheliegende für mich persönlich war, dass man in die Berge geht, eben die Sportler und die bergbegeisterten Menschen eigentlich aus den Notlagen befreit, ist mir viel persönlich viel naheliegender, als wir jetzt da im Rettungsauto in der Zivilisation, sage ich jetzt mal, unterwegs zu sein. Also das macht mir viel mehr Spaß persönlich und ja, und daher war die Bergrettung da naheliegend.
Ja. Ja. Wie geht sowas vom ich sag mal, vom Lebenslauf her? Also hast du ganz normal irgendwie, hast Schule gemacht und hast dann gesagt, okay, so medizinisch oder was, das interessiert mich schon.
Stein des Anstoßes war bei mir sicherlich die Ausbildung zum Rettungssanitäter beim Bundesheer. Also in Österreich ist ja nur der Grundwehrdienst eigentlich zum Ableisten und da habe ich Glück gehabt, dass ich zum Rettungssanitäter ausgebildet worden bin. Und dabei ist ein Pflichtpraktikum beim Roten Kreuz vorgesehen und dadurch bin ich zum Roten Kreuz und dann eben in späterer Folge dann zur Bergrettung gekommen. Also das war dann so quasi mein Werdegang im medizinischen Bereich.
Okay, und dann Berge, weil irgendwie, ich meine, wenn man hier in der Leutasch aufwächst, dann ist man sowieso irgendwie sehr sport- und bergaffin wahrscheinlich.
Ne? Ja, das ist nichts anderes übrig. Das stimmt, also von klein auf eigentlich schon mein Vater, der sicher Triebfeder gewesen ist, mit uns immer auf die Berge gegangen und lange Wanderungen gemacht. Zwischendrin in der Pubertät war bei mir eher der Eishockeysport vorrangig, den ich auch schon ewig lang ausgeübt habe und dann wirklich dann mit 17, 18 übers Klettern dann noch mehr dann in die Berge getrieben. Also dann, genau, und dann alles, was dazugehört, vom Skitouren gehen, übers Klettern, übers Alpine Klettern, also da, was es so bei uns so zu machen gibt in der Leutasch.
Ja. Ja, da gibt es eine Menge.
Ja, es ist einiges. Ja, das stimmt.
Also ich war tatsächlich schon zweimal im Winter hier, ne? Und ganz lustig, ich erzähle das immer wieder gerne, aber mein allererstes richtiges Skilanglauf-Trainingslager, das haben wir tatsächlich hier auch bei euch gemacht damals, ne? Also wirklich alles nur so Mittel- und Langstreckenläufer, die von Langlauf auf Brettern eben gar keine Ahnung haben. Da bin ich in der Leutasch rumgerutscht und da manchmal auf dem Hosenboden gelandet. Also hätten wir dich vielleicht auch schon gebrauchen können. Ne? Aber im Tal bist du gar nicht so viel unterwegs, oder? Bergrettung heißt schon auch eher dann oben, oder?
Auf jeden Fall. Also wir sind eigentlich prinzipiell, was alles abseits von den befestigten Wegen, also auch Forstwege und so, betrifft die Bergrettung, da rücken wir dann aus. Ja, also alles, was eigentlich von der Zivilisation nach außen geht, ist die Bergrettung zuständig bei uns, genau. Ja.
Okay, und du bist jetzt schon ein paar Jahre dabei. Wie sieht denn so ein Tag aus bei dir und wen, sag ich mal, rettet man da am ehesten? Also wahrscheinlich wilder ist es im Winter, oder? Wenn die Leute da irgendwie, ich weiß nicht, bist du zum Beispiel für Alpinski, bist du da auch zuständig oder ist das noch wieder wärmer?
Nein, also das muss man ganz klar sagen. Also grundsätzlich muss man sagen, in Tirol ist oder in Österreich ist die Bergrettung als Verein organisiert. Also wir sind anders wie die Bergwacht jetzt zum Beispiel vergleichbar in Bayern, wirklich ein Verein auf dem Papier und bei uns ist keiner hauptberuflich bei der Bergrettung. Also wir verdienen kein Geld. Also ich persönlich kriege kein Geld für die Einsätze.
Okay.
So gesehen sind wir eigentlich 24/7 im Einsatz und wir werden dann einfach über Handy oder Pager alarmiert und rücken dann zu jeder Tag- und Nachtzeit dann aus, um die Personen entsprechend dann zu versorgen und vom Berg zu holen. Das ist Genau. Also es ist ein reiner Freiwilligendienst bei uns.
Und was machst du da normalerweise hauptberuflich?
Normalerweise mittlerweile seit Anfang des Jahres bin ich bei uns beim Tourismusverband. Bin ja zuständig für die ganze Infrastruktur, also alle Wanderwege, Loipenrettung habe ich auch bei mir. Also das.
Ah, du organisierst die aber dann, genau, aber fährst da in dem Fall halt nicht selber raus.
Doch, oder? Auch.
Ah, auch. Also, genau. Okay.
Die Loipenrettung haben wir mittlerweile über den Tourismusverband laufen, weil es einfach für die ortsansässigen Bergrettungen fast zu viel ist. Weil wie gesagt, wir sind alle berufstätig, alle im zivilen Leben an Beruf, meistens dann nicht im Dorf. Und wenn dann natürlich viel passiert und gerade auf die Loipen, das sind relativ viele Einsätze, wird es für die Bergrettung fast nicht mehr zum Abdecken sein.
Genau. Aber wir haben uns da nicht schon mal getroffen, oder? Weil ich weiß,
vor zwei Jahren
war ich nämlich bei der Loipenmacht, da bin ich tatsächlich mit der Michaela bin ich da irgendwie rumgefahren, da auf so einem Schneemobil.
Genau, die Michaela ist die Arbeitskollegin von mir.
Genau. Aber ist sie noch da? Dann musst du mal von ihr grüßen.
Leider nicht mehr. Okay. Aber ich grüße trotzdem, wenn man sich
öfter. Sehr gerne. Also das war auch richtig witzig, dann irgendwie mit können. Also erstmal mit ihr zusammen und dann eben auch mal ganz kurz alleine in so eine Ecke da mit so einem Schneemobil da rumballern. Ja. Das war auch richtig, richtig witzig. Okay, also das tatsächlich im Winter dann auch noch. Und sonst eben wirklich Bergrettung. Jetzt du selber als Kletterer früher unterwegs, hast du gerade erzählt, im Winter dann auch mal Skitouren und so Geschichten. Wenn du jetzt mal sagen könntest, ich weiß nicht, ob es Statistiken gibt oder ob das eher ein Bauchgefühl ist, erstmal nochmal ganz kurz, habe ich schon wieder falschen Faden aufgenommen, zu deinem Arbeitsalltag nochmal. Du bist für den Tourismusverband hier zuständig.
Genau.
Das heißt, du sitzt ganz normal im Büro normalerweise wahrscheinlich die meiste Zeit.
Büro oder draußen, je nachdem, also Wanderwege renovieren, sanieren, richten und das Ganze natürlich draußen und sonst eigentlich im Büro die ganze Planungsarbeit.
Ja. Okay, und dann, aber als Bergretter kriegst du dann irgendwie, dann hast du halt deinen Pieper dabei oder dein Handy.
Und dann geht's auf den Einsatz.
Ja. Okay, so krass. Ist und das lässt sich vernünftig, also muss ja irgendwie kombinieren.
Das ist natürlich immer vom Arbeitgeber abhängig. Also da bin ich natürlich
super
absolut gesegnet, weil ich hole ja quasi die Leute, für die wir die Wege richten, das Ganze hole ich dann auch wieder vom Berg. Also und dann auch von eben von der Geschäftsführung aus absolut unterstützt, dass ich das mache. Und das ist natürlich für die Berger dann ein Riesengewinn, weil ich natürlich vor Ort in kürzester Zeit im Einsatz bin. Und natürlich vom Tourismusverband, weil ich natürlich von meiner Seite, von meiner Erfahrung als Bergretter, vieles auch dann einschätzen kann und unterstützen kann.
Ja, klar, perfekte Schnittstelle, ja, richtig cool. Aber wie ist es jetzt in der Praxis? Also sagen wir mal, du hast da gerade irgendwie einen Einsatz, wenn du jetzt irgendwie dabei bist, irgendwie einen Weg auszuschildern. Da stelle ich mir das vor, okay, es ist jetzt schwierig, da erstmal runterzukommen und dann zum Einsatzfahrzeug und so. Das ist eine Challenge, aber da kannst du theoretisch ja wahrscheinlich einfach alles stehen und liegen lassen. Genau. Das geht aber sonst ja wahrscheinlich auch nicht immer, oder?
Na, ganz klar. Also das ist immer mit Augenmaß, weil ich bin ja für die Infrastruktur im ganzen Gebiet bei uns. Das zieht sich ja vor Scharnitz über Reit bis nach Leutasch. Das ist ja ein Riesengebiet. Ja. Wenn ich natürlich im Karwendel drinnen unterwegs bin, vor dem abgesehen, dass da drin sowieso kein Handyempfang ist die meiste Zeit, wird sich ein Rücken beim normalen Einsatz, sage ich jetzt mal Standardeinsatz, gestürzter Mountainbiker, gar nicht rentieren, weil bis ich vom Karwendel da draußen bin, wäre der ja theoretisch wahrscheinlich schon zu Fuß wieder im Tal. Ja. Und da machen es dann die Kollegen. Aber wenn ich natürlich irgendwie erreichbar bin in der Nähe, dann übernehme ich den Einsatz als Einsatzleiter und dann wird das Ganze abgewickelt.
Genau. Wie viele Leute seid ihr da, wenn du von deinen Kollegen sprichst?
Also in Leutasch sind wir eine mittlerweile, glaube ich, sogar die kleinste Ortsstelle im ganzen Bezirk. Wir sind 27 Bergretter in Leutasch.
Aber trotzdem, selbst hier?
Genau.
In dem kleinen, okay. Ja. Wow, das ist schon eine ganze Menge. Ich meine, klar, wenn es alle ehrenamtlich machen, dann brauchst du natürlich einen riesen Pool, weil nicht immer alle sofort springen können. So mein Nachbar zum Beispiel bei uns bei der Freiwilligen Feuerwehr, das ist natürlich genauso irgendwie Hauptberuf und dann piepst er irgendwie, wenn er abends gerade da irgendwie schön mit den Nachbarn im Garten sitzt, das blöde Ding und dann darfst du halt losspringen. muss ich schon sagen, Respekt, ne? Muss auch dann irgendwie Freundeskreis und Familie und sowas echt auch alle mitspielen, ne? Das ist schon echt eine Herausforderung. Finde ich ziemlich cool. Und jetzt nochmal zu dem, was ich eigentlich gerade schon angefangen habe. Wen musst du denn am ehesten da vom Berg holen? Sind es irgendwie die Kletterer, ne? Wenn du selber kletterst, oder sind es eher irgendwie Omi und Opa, die sich irgendwie den Fuß verknackst haben, oder?
Das ist eigentlich, den Großteil der Einsätze machen sicher die Leute, sage ich mal, in die weniger hochalpinen Lagen aus. Also bei uns ganz prominent in Leutasch ist das Gaistal, vor allem fürs Mountainbiken und fürs Wandern. Ich würde mal behaupten, es macht sicher bei die 70% der Einsätze aus, da Leute zu holen, die da gestürzt, eben gerade mit Mountainbike. Das E-Biking hat da ziemlich einen Vortrieb gegeben. Wobei man da aber auch sagen muss, das ist jährlich eine komplette Schwankung. Also wir haben teilweise Jahre, wo wir fast ausschließlich Mountainbiker und eben viele E-Biker haben.
Ja.
Und das Folgejahr drauf war nicht einer dabei. Bei den gleichen Einsatzsäulen, da waren es nur mehr Wanderer. Und das ist ja, das sind so eigentlich die Standardeinsätze, würde ich jetzt behaupten. Die sind ja dann in relativ überschaubarer Zeit zum Abhandeln. Dann ist man dann ungefähr so bei die 2 Stunden mit Patientenversorgung, Abtransport unterwegs. Ja. Und das ist eigentlich so das tägliche Geschäft. Und dann eigentlich so wirklich die Kletterer, bei uns ganz prominent im Leutisch ist Schüsselkar, hochalpine Lage mit einem Haufen Kletterrouten und weltweit bekannt. Es sind natürlich dementsprechend größere Einsätze, wenn da was los ist. Da haben wir Gott sei Dank die Unterstützung vom Hubschrauber. Zumeist ist es aber dann das Problem, in Anführungszeichen, dass die Leute sich zu spät melden, den Einsatz zu spät aufgeben bei der Leitstelle und wir dann im Dunkeln in der Nacht drauf müssen. Und das gehört dann natürlich auch dazu. Da geht schon mal eine ganze Nacht dann drauf für das, dass man dann die entsprechende Person, auch wenn sie unverletzt ist, aus der Wand bergen muss. Also das ist dann auch Teil dafür. Gott sei Dank, muss man wirklich sagen, sehr, sehr selten. Und wenn es einmal ist, immer gut eigentlich mit Hubschrauberunterstützung abzudecken.
Ja. Genau. Warum melden die das so spät? Weil die erst irgendwie Ewigkeiten probieren, selber zu lösen?
Genau, das ist meistens das Thema, dass es natürlich probieren, ich meine,
ist ja auch gut so letzten Endes.
Ist irgendwo auch verständlich.
Vielleicht gegen den Kleinkram da anrufen bei euch, macht sich auch nicht beliebt. Ne?
Ja, aber man kann natürlich die Leute immer gerne einen Tipp an die Hand geben, lieber nicht zu lange warten, weil man muss, haben wir auch schon die Fälle gehabt, mit dem Hubschrauber das eine komplett einfache Bergung, Hubschrauber hin, dranhängen, wegfliegen, wirklich einfach erledigt. Das Problem ist im Dunkeln, es sind nicht viele mit Nachtsichtgerät.
Was heißt dranhängen? Die Liege dann dranhängen unten?
Genau, oder unverletzt. Es gibt ja Leute, die sind einfach verstiegen, kommen immer vorne, immer zurück, probieren es dann aber so lang, bis es dunkel ist und dann kommt der Hubschrauber nicht mehr. Ach, und dann müssen wir natürlich zu Fuß rauf und den dann entsprechend gesichert vom Berg holen. Was zumeist eigentlich auch kein Problem ist, aber natürlich muss der Patient in dem Fall relativ lange warten, weil wir natürlich auch erstmal aufsteigen müssen.
Ja, also genau. Okay. Das heißt, wenn ihr jetzt da zu Fuß hoch müsst, also aufsteigen müsst, dann kannst du nicht mit dem Auto hochfahren oder mit dem Quad oder sonst was. Wie lange bist du unterwegs?
Das ist komplett unterschiedlich. Pauschal kann man das nicht sagen. Gerade im Schüsselkar kommt es einmal darauf an, wenn man jetzt eine Route relativ weit im Westen erwischt, dann ist der Aufstieg relativ knapp dran. Und wenn wir den ganzen Grat entlang rüber müssen zur östlichsten Route, dann ist man natürlich also Stunden länger unterwegs als man eigentlich.
Ja. Ja, dann kann es auch schon ziemlich unangenehm werden, oder? Wenn man denkt.
Ja. Solange die Patienten unverletzt sind und gut ausgerüstet, hat man die Zeit. Schlimm wird es nur dann, wenn sie schlecht ausgerüstet sind und dann mit Kälte, Dunkelheit, Regen vielleicht noch, dann wird das Ganze stressig, weil dann haben wir wenig Zeit und müssen uns wirklich sehr, sehr beeilen.
Das ist Wie geht man das da an? Als Bergretter ist man manchmal dann auch ein bisschen nervös und versucht dann auch irgendwie möglichst schnell und vielleicht auch mit einem gewissen eigenen Risiko dann da hochzugehen? Oder bist du da so cool, dass du sagst, ey, das kann ich selber gut einschätzen und ich weiß, wann ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, du hast ja da auch irgendwie Ausrüstung und Zeugs dabei, du kannst ja nicht hochrennen wie so ein Sprinter, ne? Also musst ja auch irgendwie einen ganz guten Kompromiss finden.
Definitiv ist immer bei jedem Einsatz aufregend dabei, weil kein Einsatz ist wie der andere, egal um was es geht. Also selbst wenn es am Anfang heißt, ein aufgeschürftes Knie von einem Mountainbiker und man kommt hin und die Person ist nicht mehr ansprechbar. Das kann natürlich alles sein. Also es klingt am Anfang immer so und genau das Gleiche am Berg. Es kann sein, dass es heißt, eine abgestürzte Person und schwerst verletzt und dann kommt mich natürlich nur ein Kratzer. Ist natürlich der schönere Fall. Ja. Es geht natürlich in die andere Richtung auch. Prinzipiell zum Ablauf vom Einsatz, die Nervosität, die Anspannung ist schon mal gut, mit viel Erfahrung, also wenn man länger dabei ist, weiß man natürlich, was an das Gelände erwartet, aber man muss ganz klar sagen, und das muss man immer wieder wiederholen, wir als Bergretter bringen uns nicht in Gefahr, das muss man ganz klar so sagen, also ganz prominente Fälle sind dann natürlich im Winter, wenn nur Restlawinengefahr herrscht, dass die Leute natürlich nicht auf den Lawinenkegel gehen, das Ganze ist gleich im Sommer, Stichwort Gewitter. Wir kriegen oft die Anrufe oder die Meldungen verstiegene Person irgendwo im Gelände. Es gewittert, sie trauen sich nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Und dann müssen wir auch ganz klar abschätzen, inwieweit ist das Risiko tragbar und inwieweit macht es einfach keinen Sinn. Das, so ehrlich muss man sein und das ist auch wichtig, weil gerade ich als Einsatzleiter muss dann auch schauen, dass meine Leute wieder gesund haben können. Weil,
Okay, also du organisierst auch euer gesamtes Team hier, wenn du das im
Sitz überlegen. Ja, wir haben da mehrere Einsatzleiter und je nachdem, wer den Einsatz dann übernimmt, ist der Einsatzleiter.
Alles klar. Okay, und wie viele Einsätze habt ihr so? Kann man das überhaupt sagen? Pro Woche, pro Monat? Ich meine, das ist ja auch sehr unterschiedlich, wie viele Leute hierher kommen. Ja. Ne? Also Winter ist Hochsaison und dann glaube ich irgendwie Juli, August nochmal irgendwie richtig was los. Dazwischen ist ein bisschen weniger.
Also mittlerweile kommen wir im Jahr auf 30 plus, sage ich, irgendwo zwischen 30 und 40 Einsätze aufs Jahr gesehen. Der Haupt, Teil betrifft uns mittlerweile eigentlich im Sommer. Dieses Jahr sind wir eigentlich bis jetzt ziemlich auf Rekordkurs. Letztes Jahr waren wir um die gleiche Zeit bei 5 Einsätze, jetzt haben wir 15.
Okay, krass.
Was uns selber sehr verwundert, weil die Saison jetzt erst gerade gestartet ist mit nicht allzu vielen Leuten. Aber schon ziemlich viel zum...
Also Mitte Juni hier übrigens gerade, Leute, ne? Genau. Für alle, die jetzt ein bisschen später reinhören. Ich weiß ja, ihr hört das alle nicht direkt am ersten Tag, wenn das rauskommt, sondern manchmal auch irgendwie Jahre später. Finde ich auch in Ordnung, aber ein kleiner Reminder, also Mitte Juni hier und jetzt geht's in einem Monat ungefähr erst los hier mit der Hauptsaison.
Genau.
Und da wird's dann richtig actionreich.
In der Hauptsaison, da kann es wirklich passieren, dass wir täglich 1 bis 2 Einsätze haben und das geht dann meistens die 3-4 Augustwochen dann durch und danach wird's dann gleich mal wieder ruhiger.
Okay.
Ja.
Ja. Und hast du gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, so die ganzen E-Bikes und so. Hat sich das dadurch extrem verschärft, weil die Leute sich einfach auch völlig überschätzen, weil ganz klar, du kommst ja mit der Karre quasi überall hoch, so mehr oder weniger. Ne? Zumindest liegt es nicht mehr an der Kraft, die du nicht hast, sondern irgendwann musst du es halt technisch drauf haben. Und wenn die Leute das zu spät raffen, stelle ich mir vor, da sind auch ein paar nicht so geschickte Leute unterwegs.
Definitiv, also man muss halt auch einfach sagen, also es werden Leute in ein Gelände getragen durch das E-Bike, durch die Unterstützung, wo sie im Normalfall wahrscheinlich gar nicht hin und dementsprechend schlecht ausgerüstet. Ich sage immer, früher waren es gerade bei uns prominentes Beispiel die Rotmoosalm. Sie ist eine Mountainbike-Strecke, eine schwarze Mountainbike-Strecke mit ungefähr knappe 1000 Höhenmeter, 89 glaube ich sind es. Und früher waren da wirklich, du hast gewusst, wenn so oben ein Radlfahrer, wenn einer gestürzt ist und verletzt wurde, fährst du hin, der hat sein Radoutfit, sein Helm, sein... schaut sportlich aus. Mittlerweile kommst du zur Meldung hin und dann sitzt jemand vor dir in der Jeans mit einem Hemd an, wo du denkst, der ist jetzt gerade unten im Tal, aber in einer Höhe, die was früher nicht gegeben hätte. Und du merkst einfach auch, die Leute sind mit dem schweren und schnellen Gerät teilweise überfordert. Gerade bergauf ist ja meistens nicht
so das Thema. Ja, genau, das geht. Du bist halt auch nicht so schnell.
Genau, bergab ist halt dann meistens, das ist einfach nicht mehr... da stoppen. Das Gerät hat mehr Gewicht als das Mountainbike, was sie vielleicht gewöhnt sind. Und bergab, dann passiert gerne mal was.
Ja. Aber das Allermeiste, hast du ja gerade auch schon erzählt, sind dann doch eher entspannte Geschichten, in Anführungsstrichen, aufgeschifftes Knie, vielleicht auch irgendwie mal ein Knochenbruch oder sowas.
Genau.
Aber jetzt, dass einer mal wirklich gegen den Baum knallt und nicht mehr aufwacht, das hast du wahrscheinlich doch noch relativ selten.
Ja. Also muss man wirklich sagen, das sind die Standardverkehrsunfälle, wie man sie mit Mountainbikes kennt, da im Geistel ist recht ein flacher Talboden durchs Geistal mit einem guten Fahrweg und da ist meistens halt entweder zu schnell gefahren und dann weggerutscht oder halt blöd einen Stock erwischt oder einen Stein und dann Lenker verschlagen. Das sind so die Klassiker und da bricht halt gerne mal ein Unterarm, wobei wir dann wirklich sagen müssen, dann ist er eh noch relativ gut gegangen.
Ja, auf jeden Fall. Thema Trailrunning ist natürlich für mich speziell auch immer ganz, ganz spannend hier. Also ich habe da von nichts eine Ahnung. Ne? Ich wandere hier gerne durch die Berge und ich jogge hier auch mal gerne durch die Berge, aber ich bin keiner, der jetzt irgendwelche riesen Trailruns mitmacht. Ich wollte hier ja eigentlich den Zugspitz Ultra Trail hier auch die Leutaschrunde mitmachen. Ja, also ist ja auch ganz cool. Man kann von hier aus eben beim Zugspitz Ultra Trail, eigentlich findet alles irgendwie in Garmisch statt, ne? Aber man kann eben auch hier losrennen und auch der lange Trail geht, glaube ich, hier tatsächlich sogar direkt an unserer Hütte vorbei.
Genau.
Ne? Auch richtig geil. Der lange hat, weiß nicht, 110 oder sowas oder irgendwie sowas. Auch richtig abgefahren. Erstmal, bist du da auch im Einsatz dann? Okay.
Genau, also die Bergrettung Leutasch ist da eigentlich jedes Jahr dabei, seitdem es den Ultra Trail gibt. Wir sind im Bereich, das heißt Mitterjöchl, das ist oberhalb vom Steinernen Hüttel. Da quasi empfangen wir die Läufer in Leutasch und dann über mehrere Stationen begleiten wir sie eigentlich bis das Tal dann wieder im Mittenwald draußen verlassen. Wobei unsere für die Bergrettung die letzte Station am Bulteck ist. Da bist du halt, glaube ich, eh schon mal vorbeigegangen. Das war ziemlich am Anfang. Und das ist eigentlich der letzte Abstieg von dem Bereich, der was in Leutasch durchführt. Genau.
Ja. Und da ist dann aber wahrscheinlich, weil, also sag mal, dass da was passiert, mitten in der Nacht teilweise hier noch, mit Stirnlampen und so. Das heißt, ein gewisses Risiko ist da sicherlich schon da, verglichen mit sonst.
Definitiv.
Da ist dann irgendwie das gesamte Team dann vorher in Alarmbereitschaft und hockt auch irgendwo auf dem Berg oder ist auch irgendwie die Hälfte unten in der Zentrale
also,
oder so?
Wir sind wirklich auf die Stationen über die ganze Strecke verteilt, also wirklich am Berg. Vor allem dieses Jahr wird es noch spannender, weil durch die Startänderung sind wir wirklich eigentlich die komplette Nacht.
Aha,
also ich persönlich bin dann ab 11:30, 12 in der Nacht, also wirklich 0 Uhr bis am nächsten Tag um 2 eben in dem Bereich Mitterjöchl.
Also 2 Uhr mittags dann, ja, nicht nur 2 Uhr nachts.
2 Uhr nachmittags, genau.
Ja,
also am nächsten Tag, 2 Uhr nachmittags, sind wir dann bis da im Einsatz. Ja, die Nacht macht es für uns natürlich nicht leicht, weil der Hubschrauber eigentlich als Rettungsmittel wegfällt, der uns die letzten Jahre sicherlich gute Dienste erwiesen hat, weil es braucht ja teilweise nicht viel, muss man sagen, bei so einem Lauf, verstauchte Knöchel und so weiter. Und dann ist es natürlich schwierig, weil der Abtransport so weit ist. Mhm. Und da schauen wir natürlich dem Patienten zuliebe, dass wir ihn schnellstmöglich mit einem Hubschrauber dann wegbringen, weil, gutes Beispiel, mit der Öchel oder durchs Bultal raus, wenn wir den da abtransportieren müssen, wirklich liegend, also wir tragen den Patienten raus, dann sind wir für die Strecke sicher mal 2 bis 4 Stunden, wenn es dann, also mindestens unterwegs, und dann ist aber alles gut gegangen. Und dann hat der Patient noch nicht einmal einen Arzt gesehen. Also dann musste er dann erstmal mit dem Roten Kreuz in die Klinik. Weiter. Genau. Und da ist natürlich der Hubschrauber auch Gold wert. Mhm. Und da hoffen wir einfach ganz stark, dass das ja hoffentlich wenig in der Nacht ist. Und genau, aber wir sind ein guter Dinge, weil man muss wirklich sagen, die letzten Jahre, Hut ab, also es ist ganz wenig passiert.
Ja.
Die Läufer sind sehr fit, muss man wirklich sagen, weil gerade bei uns am Scharnitzjoch, da haben sie den letzten großen Anstieg auf unserer Seite, zum Schluss haben sie den Osterfelder nochmal, aber bei uns den letzten großen Anstieg, und bis jetzt wirklich sind sie mit den Widrigkeiten, weil wir haben ja schon Schneefelder gehabt und Regen und alles, wirklich gut umgegangen. Also bis auf Schürfwunden und kleinere Verletzungen haben wir nicht viel gehabt, muss man ganz klar sagen.
Krass, also da hätte ich ja schon gedacht, dass ein bisschen mehr passiert, weil gerade so auf diesen ganz, ganz langen Strecken und dann mitten in der Nacht, natürlich wirst du irgendwann müde und dadurch einfach auch anfälliger für mal so umknicken oder wegrutschen. Mhm. Und also ich habe eben im letzten Jahr zum ersten Mal so ein Ding mal mitgemacht, den Stuber Ultra Trail, waren da nur 30 Kilometer. Aber da habe ich schon auch gemerkt, ne, die sind ja an mir vorbeigeknallt, gerade bergab teilweise. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Ne? Also Mann. Ich komme, wie gesagt, aus der Bahnleichtathletik eigentlich, also flacher geht's nicht. Beim Marathon guckst du auch immer nach möglichst wenig Höhenmetern. Ja. Ne? Und dann da im Trailrunning, also ne, bergauf muss ich sagen, ja, das war dann manchmal auch mehr Trailwandern als Trailrunning, ne, ganz klar. Aber wenn es da runter ging, ich habe gedacht, die sind doch alle total beknackt und da muss doch ständig einer gegen den Baum knallen. Also ist offensichtlich nicht so, oder?
Nein, geht also die sind, muss man wirklich sagen, so gut trainiert, weil das muss man, also mir geht's ja gleich, ich würde jetzt auch nicht so runterlaufen, wie die runterlaufen. Aber sie sind wirklich so fit, die meisten, dass sie das sehr gut verkraften. Also ich würde es rein von die muskulär schon nicht schaffen. Ich wäre vom Runterlaufen schon fertiger wie die beim Rauflaufen, so ehrlich muss ich sein. Also das geht wirklich gut,
ja. Okay, ich sag mal, eine gewisse Grundfitness, glaube ich, wirst du auch schon haben. Alleine schon, wenn du die Leute hier irgendwie bei der Liege runterschleppen musst und vorher hochrennen musst mit Ausrüstung und allem. Ne? Also ich glaube, da könnte man dich schon auch über die eine oder andere Strecke schicken, aber vielleicht muss es nicht gleich der 100er oder 110er sein definitiv. Oder sowas. Ne? Also,
nein, das muss nicht sein. Eventuell
auch reichen, ja. So, jetzt mal aus deiner Sicht. Ich weiß na klar, bei so einem Wettkampf vor allem auch, da gibt es gerade bei den längeren Strecken dann vorher auch eine riesen Packliste, was alles reingehört in den Rucksack. Ne? Also keiner darf da ohne seinen kleinen Rucksack auf die Strecke gehen. Da gehört natürlich ein bisschen Wasser rein. Ne? Auch die Mengen werden da schon vorher vorgegeben. Dann gehört da irgendwie nochmal wärmere Klamotten rein, so ein kleines Erste-Hilfe-Set, irgendwie Wärmedecke und solche Geschichten. Das wird auch kontrolliert in vielen Fällen. Würdest du sagen, das ist cool so und das ist auch ausreichend? Oder wäre es dir lieber, die Leute würden nochmal irgendwie 200 Gramm mehr mitschleppen und dafür noch das und das und das dabei haben? Weil es geht ja natürlich auch immer um Gewichtsreduzierung und na klar, schaut man da und deine Sicht ist vielleicht eine andere als die von dem, der es halt schleppen muss. Oder?
Also prinzipiell von Seiten der Berge muss man ganz klar sagen, ist die richtige und die positive Entwicklung, dass es eine Vorgabe gibt, weil man kennt es einfach für alle immer noch leichter, immer noch weniger Material, ist ganz klar, ich verstehe es, wenn ich 110 Kilometer gehe und überlege ich mir auch, wie viel Wasser ich mitnehme, weil das sind ein paar Schritte. Also von unserer Seite sehr, sehr positiv die Entwicklung, dass es auch kontrolliert und exerziert wird. Also wenn man es wirklich nicht hat, dann geht man nicht an den Start. Weil die Vergangenheit hat einfach leider gezeigt, eben dem Zugspitz-Trail, wo so leider so viele Leute ums Leben kämen sein, wie schnell sowas gehen kann.
Das war vor 10 Jahren oder sowas?
Ja, das wird
Jahren. Da gab es mal so einen richtig brutalen Wetterumschwung. Genau. Ne? Da haben sie die Leute nicht rechtzeitig runtergekriegt. Ja. Ne?
Und meine Empfehlung ist absolut, gerade die Technik schläft nicht, die Jacken, gerade so Primaloft, die haben ja ein kleinstes Backmaß, überhaupt kein Gewicht, aber halten erstaunlich warm. Vielleicht nur sowas mitnehmen, weil beim Bewerb denke ich mir, okay, da verstehe ich, da ist die Bergrettung und so weiter, wenn es sein sollte, gleich mal vor Ort und auch mit Wärmeerhalt, und wir sind ja speziell ausgerüstet für einen Wärmeerhalt für solche Veranstaltungen, gerade für solche Höhenlagen. Aber gerade privat denke ich mir es oft, man kennt selber, in Bewegung ist einem immer warm. Und nachher kann es 0 Grad haben und man geht im T-Shirt und dann schwitzt man noch. Man muss sich immer denken, was ist, wenn ich jetzt nicht mehr weiter komme. Also sprich, ich brich mir den Fuß, ich sitze jetzt da und innerhalb von Minuten ist man unterkühlt. Ja. Oder ich muss jemand anderen helfen und ich will jemand anderen helfen. Und ich glaube, an das sollte man sich eigentlich richten, was ist, wenn ich nicht mich nicht bewegen kann. Und das beantwortet dann für die meisten eh schon die Frage, was ich mitnehmen muss. Weil jeder kennt's, man geht auf den Gipfel, kommt oben an, man schwitzt noch, 2 Minuten später zieht man schon die Kappe über und die Jacke an, weil es einfach kalt wird. Und ja. Ich glaube, das ist immer ganz ein guter Grundsatz. Was ist, wenn ich mich nicht mehr bewegen kann? Und dann muss ich es schaffen. Und dann sind halt so Sachen wie Rettungsdecken, schöne Helferlein, aber natürlich eine gute Jacke, eine gute Kappe, Handschuhe und so weiter, wird das jetzt in erster Linie nicht ersetzen. Im Notfall kann man mit der Rettungsdecke viel machen, wenn man sie richtig gebraucht. Also das muss man ganz klar sagen.
Mhm. Ja. Ja, ich wüsste tatsächlich auch nicht, wie man damit umgeht, muss ich sagen. Mhm. Gibt es da irgendwie eine ganz schnelle Anleitung für uns? Also Rettungsdecke, das sind ja diese ganz fisseligen Dinger, die wirklich gar nichts wiegen und wo ich immer denke, kann ich auch zu Hause lassen, weil das ist so dünn, das kann ja nicht funktionieren. Ja. Irgendwie funktioniert es anscheinend schon, wenn man es richtig anwendet.
Genau, also am einfachsten zu sagen ist, auf YouTube gibt es da vom österreichischen Alpenverein eine super Kooperation mit der Bergrettung, wo das genau erklärt wird, wie die richtig zum Anlegen ist. Einfach zu sagen, das nennt sich das Windelprinzip. Also ich falte sie auseinander, so dass die Decke noch eine lange Schnur bildet. Also wenn man sie das erste Mal auseinanderfaltet, dann hat man eigentlich so eine lange Bahn. Steckt sich die dann nicht direkt auf die Haut, sondern auf die oberste Bekleidungsschicht hinten am Genick entlang, eigentlich bis übers Steißbein unten raus. Unter der Jacke am besten durch, dann entfaltet man das Ganze über den kompletten Rückenbereich, dann hat man am Kopf noch wie so eine Kapuze, genau, und den Rest, der war zwischen die Beine, den kann man sich um die Beine wickeln. Also sprich, ich kann mir da über den Kopf, wo man brutal viel Wärme verliert, über den Rücken und über die Beine, das vor allem dann so befestigen, dass ich mich noch bewegen kann.
Ja.
Weil was man oft sagt, und dann muss man als Bergretter, wenn man die Ausbildung hat und es einfach weiß, oft schmunzeln bei so Marathon, die Leute laufen ins Ziel, da hast du eine Rettungsdecke und jeder hat ein Cape wie Superman.
Ja.
Das bringt genau gar nichts aus, dass es nicht ausschaut. Also wirklich das Ding richtig zu tragen, und ich kann es nur jedem empfehlen, das wirklich mal selber auszuprobieren. Mhm. 2 Minuten und du fängst an schwitzen. Und dann muss es nicht wahnsinnig warm sein, weil einfach die Decke so viel von der körpereigenen Abstrahlung wieder zurückwirft. Das ist unfassbar. Also das rettet uns bei der Bergrettung, unterstützt uns das Wissen sehr bei den Patientenversorgung. Also da muss man wirklich sagen, so eine Rettungsdecke, die kann viel, viel mehr, als man eigentlich glaubt.
Genau, wenn man weiß, wie. Also ich hätte das Ding jetzt auch irgendwie auseinandergefusselt und dann hätte ich da irgendwie so ein Riesenpaket gehabt und hätte keine Ahnung gehabt, was ich damit weiß. Super, Podcast, ich liebe dieses Format. Geil, wieder was gelernt heute. Wunderbar. Danke dir, Seppi, super.
Ja, bitte gerne.
Also, Training als Sport. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass das ja in den letzten Jahren extrem geboomt hat nochmal. Also selbst bei uns, ne, wie gesagt, da Ruhrgebiet und Rheinland und sowas, selbst da gibt es irgendwelche Trailläufe. Das ist auch cool und witzig und da gibt es auch teilweise schöne Routen, aber es ist natürlich überhaupt nicht verglichen mit dem, was man jetzt hier so machen kann. Hast du das Gefühl, dass da auch mehr Leute unterwegs sind, die einfach viel zu leichtsinnig sind? Weil also beim Wandern hört man es ja immer wieder, dass die Leute mit dem falschen Schuhwerk unterwegs sind oder sich völlig überschätzen und sowas. Würdest du sagen, das ist jetzt beim Trailrunning genauso oder haben die Leute zumindest so ein bisschen mehr gesunden Menschenverstand dabei?
Ich würde jetzt mal behaupten, denn das mit dem Menschenverstand, das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Ich glaube, das Gute am Trailrunning aus Bergrettungssicht ist einfach, bis in die wirklichen Gefahrenstellen, in dem Fall kommen erst in die Höhenlagen. Und wie du eh schon erwähnt hast, man muss erstmal fit sein, dass sie da raufkommen.
Okay.
Und die, was da oben da noch laufen, die sind meistens so fit und so trainiert, die laufen teilweise wirklich in Gegenden, wo andere mit auf alle Viere klettern, läuft der an dir vorbei. Also das muss man ganz klar so sagen, die Jungs, die sind dann auch fit und da passiert eigentlich auch so gut wie nichts. Und der Rest wird eigentlich mehr oder weniger dann vom Zustieg zu den gefährlichen Stellen dann eigentlich schon abgehalten. Also ist eigentlich von dem her ganz dankbar, weil wenn ich mir das Ziel setze, so eine hochalpine Tour und Route zu laufen, allein das Training bis dahin, glaube ich, das trainiert meine Technik, mein Gleichgewicht und so weiter schon so gut, dass wenn ich mal so weit bin, dann bin ich eigentlich fit genug und gut gestellt, dass ich die Tour dann schaffe. Also dann muss ich sagen, das ist eine super Auslese eigentlich. Also das
okay, cool.
Klar, wenn ich jetzt in Seefeld drüben denke und jemand fährt mit der Bahn rauf, dann ist er natürlich sofort da oben. Aber man muss sagen, die meisten sind so ehrlich und so sportlich eingestellt, dass sie eher lieber rauflaufen würden, als wir, dass sie dann mit der Bahn das machen.
Genau, also Trailrunning lebt ja auch irgendwie von der Herausforderung und definitiv, so, ne? Und dann irgendwie hochrennen. Und also für mich persönlich ist auch das Hochlaufen sowieso cooler als das Runterlaufen, weil irgendwie das noch viel mehr dieses Fighting irgendwie hat, was man einfach so braucht und so. Und so. Und deswegen, aber es ist witzig, das hatte ich natürlich noch nie so auf dem Schirm, dass einfach diese Selektion natürlich ganz, ganz automatisch auch irgendwo stattfindet. Finde ich ganz spannend. Hast du gemerkt oder habt ihr als Team auch gemerkt, dass jetzt durch Corona, wo ja gerade so diese Outdoor-Aktivitäten einfach nochmal total geboomt haben, dass ihr dann jetzt danach auch nochmal wieder mehr Einsätze habt und so, oder dass es da irgendwie schwieriger geworden ist? Also ich weiß, dass Langlauf zum Beispiel ja wirklich nochmal einen richtigen Kick gekriegt hat, dieses Skitouren gehen, ganz extrem und so, die ganzen Klamotten.
Also prinzipiell natürlich ist immer so, dass das, man hat sich ja fast in Anführungszeichen an Corona dran gewohnt, dass gar nichts ist. Also Corona war natürlich auch für die Bergrettung ja eine sehr stille Zeit, wobei man echt sagen muss, also bei uns war es wirklich so am ersten Tag, wo man wieder Sport in der Tour, haben wir gleich einen ersten Einsatz gehabt. Nein. Wir haben quasi drauf gewartet. Ja. Dass es jetzt mehr wird, auf jeden Fall, oder mehr geworden ist, ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass die Leute natürlich die Fernreisen, also die weiteren Reisen, gar nicht antreten haben können. Viele haben sich E-Bikes, viele haben sich Langlaufen. Es ist ja geboomt, man hat ja nicht mal mehr Schuhe gekriegt.
Also kaufen noch nichts, ne, nachher.
Das hat man dann, oder das merkt man, glaube ich, jetzt auch noch. Also durch das hat man, glaube ich, dann Einsätze, wo man dann auch natürlich mit Patienten und mit den Angehörigen ins Reden kommt, wo man dann sagt, okay, du bist jetzt mit dem Mountainbike oder mit die Langlaufski da runtergefahren und gestürzt. Ja, das ist die zweite oder der dritte Tag Langlaufen überhaupt für denjenigen. Und das hat man halt dann schon selten, dass halt in gewisse Stellen, wo du weißt, okay, den Patienten, was ich da antrifft, der ist trainiert, der ist erfahren. Das hat sich ein bisschen verwischt, sage ich jetzt mal. Aber prinzipiell wird auf jeden Fall mehr los in die Berge, das ist unbestreitbar. Gott sei Dank, die großen Unfälle sind überschaubar,
muss man sagen. Ja. Okay. Jetzt nochmal zu dem, also wie das praktisch bei euch aussieht, also ganz, ganz viele Einsätze hast du gerade erzählt, da müsst ihr tatsächlich zu Fuß hoch, wenn man anders gar nicht hinkommt. Helikopter hast du gerade erzählt, du bist aber nicht der Mann, der den Helikopter auch mal fliegen darf.
Nein, definitiv nicht. Also ich bin lieber der was hinten drin sitzt, muss ich auch sagen, weil es ist also wirklich gar nicht einfach und Hut ab vor den Jungs, was die drauf haben, weil ohne die würden viele, viele Einsätze nicht so gut ausgehen, wie sie ausgehen. Also der Hubschrauberpilot, die sind schon sind unsere besten Freunde, ja.
Okay, hier ist übrigens gerade die Kaffeemaschine, liebe Leute, ne, angegangen. Nicht, dass ihr euch wundert, dass hier wieder was los ist, ne? Aber wir sitzen auf der Hütte nach wie vor, ne, und hier steppt das Leben. dann, wenn du nicht zu Fuß irgendwo hochkrabbelst, dann habt ihr aber auch Einsatzfahrzeuge.
Genau. Also mir in Leutasch müssen wir wirklich sagen, ich glaube, weit und breit das einzige Einsatzfahrzeug, also unser Einsatzfahrzeug ist, glaube ich, einzigartig in der Bergrettung generell. Das ist nämlich ein Premach. Das ist ein, mittlerweile gibt es den Hersteller gar nicht mehr.
Wollte ich gerade sagen, was ist das denn?
Genau, ein italienischer Kraftfahrzeughersteller, der vor allem in Kommunalkraftfahrzeuge hergestellt hat. Ich glaube, auch schon seit Jahren nicht mehr existent, die Firma. Ja. Den haben wir uns damals angeschafft als Einsatzfahrzeug. Ja, und der ist natürlich Gold wert. Also wir können eine große Anzahl von Personen kann man auf dem Berg und den Patienten liegend eigentlich wie vergleichbar mit dem Rettungsauto vom Berg wieder runterholen.
Okay.
Der ist geländegängig, hat sämtliche Sperren, hat Allrad, hat Untersetzung. Also da, wo wir mit dem nicht mehr raufkommen, glaube ich, gehe ich dann nur mal gern zu Fuß, weil man kommt weit. Man muss wirklich sagen, man kommt richtig weit mit dem.
Aber den kannst du im Prinzip ja auch nur im Sommer nehmen, oder? Weil im Winter kommst du doch mit sowas nicht weit. Da nimmst du dann wieder die Schneemobil oder sonst was.
Natürlich Schneeketten montieren, und wenn es dann gar nicht mehr geht, haben wir noch zwei Skidos bei uns in der Oststelle.
Genau.
Und dann den Rest machen wir mit Skidos. Und generell, man muss ehrlich sein, im Winter ist man mit den Skidos dann doch schneller, gerade in Leutasch mit den Leuten, die man oft dann mitbenutzen, doch schneller vor Ort, als wir mit dem Premach, muss man sagen.
Wichtiger Punkt, wie hast du mir gerade erzählt, ist gerade Hubschrauberflug oder auch das, was man sonst hier so hat, mit irgendwie vom Berg mal runterholen, irgendwie muss der Spaß bezahlt werden.
Genau.
Wer übernimmt den Kram?
Im besten Fall, und das ist mir ganz wichtig zu erwähnen, dass eine Bergekostenversicherung abgeschlossen ist, also auf jeden Fall vorm Antritt eines Kletter-, Wander-, Mountainbike-Urlaubes unbedingt informieren, ob man schon eine hat. Meistens ist es bei einem ADAC oder in Österreich beim ÖMTC dabei, bei Sportzusatzversicherungen, und wenn man drauf kommen sollte, dass man die nicht hat, geht es auch ganz, ganz unkompliziert, da die Bergrettung Tirol bietet da einen Förderer an. Ich glaube, aktuell ist der bei 32 Euro im Jahr. Das ist eine Einmalzahlung im Jahr, und da ist die komplette Familie, also der ganze Haushalt weltweit Bergekosten versichert.
Okay.
Und das erleichtert natürlich uns auch die Arbeit, weil wir natürlich nicht drauf aus sein, unsere Patienten große Rechnung aufs Auge zu drücken. Nicht klar, wenn der den Hubschrauber wirklich benötigt, dann ist da gar keine Diskussion, dann kommt er auch, egal ob Versicherung oder nicht. Aber oft einmal, wenn es natürlich zum Vermeiden ist und wir drauf kommen, dass der Patient keine Versicherung hat, schauen wir natürlich, dass wir den Kosten schonen, sagen wir jetzt mal, was dann wieder auf uns zurückfällt, weil das dann viel Tragearbeit teilweise bedeutet, den Patienten vom Berg holt. Und man ganz klar zu sagen, also ich kann es nur jedem empfehlen, es ist nicht viel Geld und es geht schneller, wie man meint. Und man muss ja ganz klar sagen, die Kosten läppern sich und wir haben auch leider immer wieder Einsätze, wo die Kosten wirklich in die Höhe gehen und dann reden wir dann wirklich von 10, 15, 20.000 Euro, wenn das ein Großeinsatz ist mit Hundestaffeln, mit mehreren Hubschraubern, so erst jetzt vor 2 Jahren gehabt. Und da halt traurigerweise, muss man sagen, die Hinterbliebenen auf einer Riesenrechnung sitzen bleiben, weil halt eben keine Bergekostenversicherung abgeschlossen worden ist. Und das könnte man dann alle anderen und auch sich selber dann ersparen, wenn man es einfach abschließt und dann wird man jederzeit bestmöglich vom Berg gebracht und die Kosten kann nur einfach einem komplett egal sein, weil es wird alles übernommen.
Ja, okay, also eine ganz normale Auslandskrankenversicherung reicht nicht, sondern es
muss eine Bergekostenversicherung. Am besten immer abklären davor mit dem Versicherungsmakler. Genau, vielleicht ist es schon integriert und wenn nicht, dann ist immer ein guter Tipp. Berge, also auf der Bergrettungsseite, auf der Homepage von der Bergrettung Tirol findet man das unter Bergrettungsförderer und da kann man auch noch eine Ortsstelle dabei begünstigen, die dann bei der Erzahlung dann berücksichtigt wird. Also
ja, dann Ortsstelle Leuters wäre ganz okay.
Natürlich, ich wollte jetzt nicht exklusiv Werbung für Leuters machen, aber an dieser Stelle natürlich, wir freuen uns sehr drüber und
finde ich gut.
Genau, ja. Da somit können wir uns unsere Einsatzausrüstung und alles weiterhin so finanzieren, so gut wie wir es haben und haben dann beim Einsatzfall keinen Kopfweh, dass wir jetzt auf die Kosten schauen müssen, sondern wir können den Patienten bestmöglich und schnellstmöglich dann versorgen und weiter vom Berg bringen.
Und das kann ich auch aus Deutschland abschließen, die Versicherung.
Das kannst du auch aus Deutschland abschließen.
Schon Österreich und sowas, das Ganze ist kein Problem.
Es geht von super. Überall.
Genau. Okay, perfekt. Ja, wunderbar. Auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich bin gerade ins Schwitzen gekommen, liebe Leute, weil ich wusste das auch nicht. Jetzt weiß ich's. Und ja, sind wir hier schon 5 Stunden durch die Berge gewandert. Da hatte ich hier einen guten Guide dabei, ne? Die Lisa hat das super gemacht. Ne? Und jetzt weiß ich auch, wenn ich hier persönlich anrufen kann gleich, wenn ich irgendwo runtergeplumpst bin. Aber wäre schon schön, wenn man grundsätzlich sowas vorher auf dem Schirm hat, bevor man sich da irgendwie ins Getöse stürmt. Und tatsächlich, also ich hätte gesagt, Auslandskrankenversicherung reicht und selbst dann, naja, irgendwie ist man ja innerhalb von Europa und alles irgendwie unkompliziert oder sowas. Nee, Leute, Bergekostenversicherung, habt das mal auf dem Schirm, wenn ihr sowas häufiger mal macht. Und so teuer fand ich es gerade auch nicht. Also ist, glaube ich, schon eine ganz gute Idee. Laufen ist einfach, heißt der Podcast, ne? Und Untertitel ist immer so einmal im Trainingslager, wo ich dann so die beklopptesten, verrücktesten, witzigsten, spannendsten Geschichten sammle, die den Leuten irgendwie so im Trainingslager oder so passiert sind. Mhm. Da habe ich ja gerade im Intro schon mal kurz erzählt. Die sind doch garantiert auch schon echt beknackte Einsätze passiert, oder? Wo man sich nur an den Kopf packt und sagt, hier, wie ist der Typ überhaupt in die Wand da hochgekommen? Ja. Oder was auch immer, ne? Warum muss hier der 99-Jährige hier mit dem E-Bike hier mit 50 km/h den Berg runterwandern? Hast du irgendwie so 2, 3 Highlights, wo du sagen würdest, da hat man wirklich richtig Spaß gemacht?
Ich muss nur kurz überlegen. Also ganz plakativ fällt mir jetzt ein Einsatz ein, bei dem ich selber gar nicht dabei war. Ich weiß es halt von die Kameraden. Da waren in Seefeld die Testtage von Specialized und anderen Radherstellern und dann kommt die Einsatzmeldung, verschiedene Personen, Mountainbiker, Zwirchkopf. Es war ein brutal heißer Tag und wirklich, also gerade da oben, das kann man sich vorstellen, ist ein riesen Latschengebiet, also eigentlich ein Latschendschungel und man hat keine Chance.
Was ist ein Latschengebiet? Latschenkiefern?
Latschenkiefern, danke. Okay. Danke für die Übersetzung, die hätte jetzt überlegen müssen. Und da hat es natürlich dann Temperaturen, also knapp wahrscheinlich zu die 40 Grad hin und die sind dann oben hin und die dann eben nicht mehr weiterkommen und die Kameraden sind dann aufgestiegen und haben die vom Berg geholt und schlussendlich sind wir dann drauf gekommen, das waren glaube ich sogar Europameisterin im Mountainbiking, also wirklich versierte Leute, die es auf der Karte gesehen haben und sie gemeint haben, sie können da einfach runterfahren als Trail. Dem war dann nicht so, die eine oder andere Wasserflasche ist dann auf Ex gekippt worden, die Räder sind dann oben geblieben, die haben sie dann am nächsten Tag geholt und die Kollegen haben sie dann wieder ins Tal gebracht. Also das, ja.
Okay, cool. Ja. Also selbst wenn Profis passieren Geschichten, genau, wo du denkst, sollte eigentlich nicht so sein.
Definitiv nicht. Und klar überschätzt und Gott sei Dank super gut ausgegangen. Mhm. Also alle sind dann unverletzt eigentlich im Tal angekommen. Ja. Und die teuren Räder haben dann auch einmal übernachtet, aber sind dann am nächsten Tag sind die nicht wieder geholt worden.
Sehr cool.
Ja. Na, okay. Und sonst, ja, das, es gibt halt schönere und nicht so schöne Einsätze, so ehrlich muss man sich sein, gerade bei der Bergrettung hat man natürlich vieles, aber ein besonders schöner, was mir persönlich im Gedächtnis blieb, ist schon mal eine Hunderettung gehabt. Das ist bei uns in Leutisch, gibt es da die Bantelklamm, da geht parallel dazu ein Fahrweg rauf und der Hund ist halt frei gelaufen und rechts und links und hat ein Eichhörnchen gesehen, ist links abgebogen. Und dann ist halt die Klamm runtergegangen und der hat halt den Absturz in die Klamm hinten gelegt. Und mir natürlich die Rettung nachalarmiert. Dann kommen wir da hin und wir kennen die Klamm natürlich in unserem Erzgebiet. Ja, der Hund ist da runter. Ja, dann schauen wir halt so runter unten, so richtige Wassermühlen und wir sagen halt Gumpen, also tiefes Wasser und wirklich große Baumstämme, die da quer liegen und Siphone, was man halt so kennt von so einer Klamm. Und wir haben schon gedacht, ja gut, der kann das nicht überlebt haben. Das ist ein Absturz von 20, 25 Meter gewesen. Das gibt's nicht. Ja, klar, aber die Besitzer sind da, wir schauen es uns an. Und dann habe ich mich zwei, dreimal da abgeseilt und beim dritten Mal abseilen eigentlich schon jegliche Hoffnung aufgeben, den Hund nochmal zu finden und hänge eigentlich so ein Meter über dem Wasser und schaue rechts und links und wollte eigentlich gerade zu den Kollegen rauffunken, so quasi, ja, Hund nicht gefunden. Schau nach links und wer schaut mir, so eine ganz leichte Ausbuchtung in der Felswand, ein Meter oben im Wasser, schaut mir der Hund an. Und macht keinen Mucks, ja. Und ich natürlich raufpunkt, ja, Hund gefunden, bin dann rüber und haben behandelt wie einen normalen Patienten, war Gott sei Dank unverletzt, also abgetastet. Ja. Ja, und der hat sich dann bei mir auf den Schoß gesetzt und gewartet, bis wir dann von den Kollegen schön dann abgeholt worden sind und dann haben wir den oben wieder ausgeladen. Und cool. Es war halt, ja, die Besitzer halt dann wirklich Freudentränen in die Augen und muss ich ja sagen, selten so einen sympathischen Patienten gehabt, weil er sitzt sich dann schon beim Bergretter auf den Schoß und lässt sich dann schön streicheln. Und nein, das war wirklich ein schöner Einsatz für uns, weil es halt auch positiv ausgeht. Also das muss man ganz klar sagen. Jeder, was positiv ausgeht, jeder Einsatz, den behalten wir gerne in Erinnerung. Ja.
Kriegt man auch ein bisschen was zurück von den Leuten? Also weil, ich meine, ehrenamtlich sowas zu machen und dann da immer rauszusausen mit riesen Einsatz, wer weiß, was für Uhrzeiten, Job irgendwie stehen lassen, hat auch nicht jeder Bock drauf, kriegt man zumindest irgendwie mal eine Tafel Schokolade geschickt oder sowas.
Von den Leuten. Also da muss man sagen, jetzt nicht immer, bei den Kleineinsätzen muss man sagen, ist es jetzt auch nicht unbedingt notwendig. Wir kriegen sehr großzügig natürlich Trinkgeld, wo wir ja wirklich immer dankbar sein und Danke sagen. Und sonst für die großen Einsätze hat man eigentlich immer relativ eine gute Nachverfolgung, wenn es zumindest von den Kollegen von der Rettung oder von den Notärzten ist. Dann ins Krankenhaus. Wir informieren uns natürlich auch, wie es dem Patienten dann weitergegangen ist. Und na, das passt dann. Also ein Einsatz am Söllerpass, das war eine wirklich schwerst verletzte Person. Da hätte man auch nicht geglaubt, dass das überhaupt schafft, weil das war ein massives Polytrauma, schlechtestes Wetter, Nebel. Am Anfang nur zu Fuß, wirklich, das waren 600, 700 Höhenmeter aufsteigen. Gott sei Dank dann Hubschrauber den Notarzt rausschmeißen können, aber selbst der hat gesagt, wir müssen einfach den Patienten jetzt da rausbringen, der ist im Wasser gelegen, es war nass, es war richtiger, aufwendiger, anstrengender Einsatz und den Patienten haben wir dann wirklich dann, so gut wie es gegangen ist, versorgt, rausgeflogen, der ist dann lang nur am Talboden unten versorgt worden, um den Patienten zu stabilisieren und der hat es dann wirklich überlebt und geschafft und hat mir dann auch persönlich dann eine Zeit später einen Brief geschrieben. Ja. Nochmal vielen Dank gewünscht und dass alles gut gegangen ist und auch, was ich so mitgekriegt habe, hat der das dann auch eigentlich ohne Folgeschäden überstanden, was eigentlich cool. Ein Riesenwunder ist und uns dann auch wirklich richtig gefreut hat, weil das ist natürlich, wenn du da oben stehst und du weißt einfach ganz klar, das Einzige, was er gerade bräuchte, wäre jetzt wirklich...
gerade Nachricht auf deiner Uhr?
Ja, genau, es war jetzt aus dem Reflex, es ist ein SMS reinkommen, dann schaut man natürlich, ob es ein Einsatz ist oder...
Okay.
Genau, aber... Gott sei Dank nichts.
Aber es läuft tatsächlich, genau, wo man gerade weiß, es läuft das ja mittlerweile über die Smartwatch auch, also nicht mehr irgendwie der Pieper oder irgendwas Verrücktes.
Also die Alarmierung haben wir übers Handy laufen,
Okay, und dann guckst du auf die Uhr, aber das war jetzt harmlos, ja?
Das war harmlos. Gut.
Okay, sehr cool. Ja. Weil da habe ich nämlich noch eine Sache und da bin ich jetzt sehr, sehr froh, dass das harmlos ist. Von wegen Rettungsfahrzeug und so, ich habe sowas Leuten hören. Ich darf mir das Ding angucken.
Natürlich.
Wir fahren vielleicht auch eine kleine Runde durch die Gegend.
Sowieso.
Geil. Wir können gerne fahren. Okay, liebe Leute, ich habe jetzt gar keine Zeit mehr. Wir müssen den Podcast an dieser Stelle beenden. Ich darf jetzt Rettungsfahrzeug fahren. Manchmal ist mein Job gar nicht so schlecht. Na, vielleicht nehme ich das Mikrofon nochmal mit und wir erzählen da drin gleich auch noch eine Weile, wenn es ordentlich brummt und kracht. Guck mal, wie geläuschig das ist. Seppi, vielen lieben Dank schon mal soweit.
Bitte gerne.
Mega cool. War super spannend.
Ja, mich auch.
Super. So gut.
Das war's dann mit dieser ersten Folge von meiner großen Österreich-Tour und ja, ein paar hoffentlich inspirierenden Geschichten zum Sport in der entsprechenden Bergregion hier oben, ja. Das war jetzt Seefeld in Tirol, beziehungsweise eben auch Leutasch hier direkt bei Seefeld. Und für mich geht es dann morgen, ne, lass mal überlegen, Sonntag, ja, Sonntag weiter von hier aus nach Aachensee, dann eben nach Saalfelden-Leogang und schließlich noch nach Ramsau, beziehungsweise Schladming am Dachstein. Und auch da, ich kann so ungefähr ja vorher immer sehen, was alles geplant ist, kann ich euch garantieren, sind sehr, sehr spannende und actionreiche Erlebnisse mit dabei. Ich habe so ein bisschen Muffelsausen, muss ich zugeben, weil unter anderem Skirollerfahren auf mich wartet. Und das habe ich eben auch noch nie gemacht. Und habe mich da in einer Podcast-Folge mit dem Peter drüber lustig gemacht, als ich habe mich drüber lustig gemacht, er hat nur berichtet, wie er eben die mexikanische Langlauf-Nationalmannschaft mal auf Skiroller gestellt hat und die konnten das nicht alle, ne? Das muss ziemlich witzig ausgesehen haben. Ich hatte ordentliches Kopfkino am Start und jetzt sehe ich den in 3 Tagen und dann bin ich derjenige, der auf diesen Dingern steht und keine Ahnung hat, wie man damit bremst. Ja, dazu und zu vielen weiteren Geschichten rund ums Thema Laufen und Urlaub in den Bergen dann in den nächsten Folgen. Ich freue mich tierisch drauf und mache mich jetzt erstmal auf zur Expo vom Zugspitz Ultra Trail. Hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Ich hoffe, ihr empfehlt mich weiter. Vielleicht denkt ihr bei der nächsten Urlaubsplanung mal hier an das, was ihr hier gehört habt. Ob das nun für Wintersport ist oder für Sommersport, ist mir relativ wurscht. Ich finde beides absolut großartig. Habt ihr vielleicht gemerkt, ne? Kann mich kaum zügeln hier. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man versucht, seriös zu sein und gleichzeitig so eine kleine Spur Begeisterung in sich trägt. Na, wie gesagt, ich verlinke euch auf jeden Fall mal alles, wo ich hier unterwegs war und mit wem ich hier unterwegs war. Alle wissenswerten Infos gibt es auch zum Hotel und Ähnlichem jeweils in der Podcast-Beschreibung. Guckt da gerne rein und dann freue ich mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Laufen ist einfach mit laufen.de und Jan Fitschen. Tschüss und bis bald.